Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 110. Heute mit dem Thema Seth Rollins, seine Karriere, ein bisschen Retrospektive vom Architekt und natürlich eure Fragen zum aktuellen Geschehen und dem Wrestling im Allgemeinen. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir, da sind heute zwei wohlgeschätzte Mitglieder der Headlock-Family. Auf der einen Seite, da ist unser Lieblings-YouTuber, der Kai. Guten Tag.
Guten Tag.
Guten Tag. Bist du heute ruhig, mein Gott?
Ja, ich muss mich gerade mega zusammenreißen, nicht zu lachen.
Und in der anderen Leitung, da ist unser Lieblings-Tausendsasser, Pausenclown, Lokalveranstalter, DJ und ich weiß nicht noch was alles, der Michael Schecki-Schwarz. Einen wunderschönen guten Abend.
Wunderschönen guten Abend, Olaf und Kai. Endlich sind wir mal zusammen. Sehr schön.
Unser erstes Mal quasi.
Unser erstes Mal. Ich hoffe, du lachst jetzt nicht deswegen.
Nein, das nehme ich bierernst. Darauf freue ich mich auch ein bisschen. Ich bin auch ein bisschen nervös, aber ich glaube, es wird gut. Man muss sich ja Zeit nehmen.
Die ultimative Bromance.
Das kann ich verstehen, dass ja. Du nervös bist, aber musst du nicht. Musst du nicht. Ich pass schon auf dich auf, Kai.
Ihr macht das schon. Und ich bin ja auch noch da übrigens, ne? Wollte ich nur mal so kurz erwähnt haben.
Ja, schade.
Bitte?
Lass uns doch mal anfangen, Olaf.
Ja, das wollte ich gerade machen. Lass uns doch mal anfangen, ist ein gutes Stichwort. Ihr wisst, wir haben die Fragen ein bisschen nach hinten verschoben, aber ihr könnt weiterhin Fragen stellen. Das geht natürlich über Facebook, Twitter, Instagram und YouTube. Da erreicht ihr uns überall als headlock.de. Ansonsten, wenn ihr mögt, könnt ihr uns bei iTunes bewerten. Das hilft uns wirklich. Also das wäre total gut, wenn ihr das macht. Und könnt es auch bei Facebook machen. Das hilft uns ungemein. Und natürlich nicht vergessen, es gibt noch headlock.de und da gibt es auch eine Portokasse, wo ihr uns per PayPal was reinschmeißen könnt. Ein kleines Trinkgeld für unsere Mühen und Stunden, die wir hier in diesen Podcast investieren. Also wenn es euch gefällt, könnt ihr es gerne tun. Ansonsten geht der Podcast natürlich auch ganz normal so weiter. Ja, und wir haben es gesagt, unser Hauptthema ist Seth Rollins. Der gute Mann steckt ja aktuell bei Raw im großen Programm mit Dean Ambrose, auch passend zu eurer Bromance, ja auch so ein bisschen, ne, man weiß nicht, Pack verträgt sich, Pack schlägt sich, bei den beiden weiß man es auch nicht so genau.
Ich bin
wie
Seth.
Das da, was?
Ich bin Seth. Vor ein paar Jahren habe ich noch gesagt, ich wäre Dean, aber Dean, die Zeit ist vorbei, tut mir leid.
Ja, das ist ein bisschen bitter. Naja, wie dem auch sei. Aber da diese Shield-Geschichte, die schwebt ja über WWE eigentlich seit Monaten und Jahren, eigentlich seit der Trennung. Und das greift WWE jetzt wieder auf. Aber wir haben uns gedacht, wir widmen uns einfach mal Seth Rollins als Wrestler. Sprich, wir gehen seine Karriere ein bisschen durch. Wir sprechen so ein bisschen über Matches, die er bestritten hat. Und damit würde ich auch mal sagen, steigen wir auch gleich ein. Denn obwohl der gute Seth Rollins ja heute als Architekt und Kingslayer und ich weiß nicht, was alles noch bekannt ist, hat der Gute auch mal ganz klein angefangen. Und deswegen ist meine erste Frage, wo habt ihr den denn zum ersten Mal wahrgenommen? Da fange ich mal erstmal beim Shaggy an, weil ich weiß, dass es beim Kai wahrscheinlich nicht ganz so weit weg sein wird.
Der Kai ist ja auch noch etwas jünger. Also ich habe Seth Rollins oder Tyler Black damals das erste Mal in der großartigen MTV-Wrestling-Serie Wrestling Society X gesehen. Da war er nämlich auch Mitglied, auch schon mit Jimmy Jacobs. Ich weiß, der Tag-Team-Name Do It For Her, wenn ich mich richtig erinnere, war ein sehr unterhaltsames Team. Also das hat mir Spaß gemacht damals. Wrestling Society X generell fand ich sehr witzig, aber auch Tyler Black war ein interessanter Charakter. Da ist er mir das erste Mal aufgefallen.
Waren die mit Lacey da noch unterwegs, wegen Do It For Her?
Ich glaube, Lacey kam dann irgendwie ein bisschen später noch dazu. Die war in den ersten Sendungen, glaube ich, noch nicht dabei. Man wusste nicht, who is her? Who is she?
Ja, genau.
Ja. Und dann kam Lacey, glaube ich, noch dazu.
Wrestling Society X? Wir müssen da müssen wir mal irgendwann mal Zeit dafür haben. Ich habe das ganze DVD-Special-Pack habe ich hier noch im Schrank stehen. Von diesem ganzen Ding. Und das ist ja teilweise absurder Kram. Also diese Piranha-Becken-Matches und ich weiß nicht, was sie da alles hatten, ne? Also, das war schon was ganz Besonderes. Da müssen wir immer so einen Trash-Podcast draus machen. Also einmal Wrestling Society X besprechen.
Gerne, sehr gerne. Ich bin dabei.
Kai, wie war das bei dir? Du wirst ja wahrscheinlich zu WWE-Zeiten den guten Herrn zum ersten Mal erlebt haben, oder?
Genau, weil die Sache ist, ich hole ja auch erst seit jetzt ein paar Monaten, so, also vielleicht seit einem Jahr oder so, stecke ich jetzt ja erst in diesem Thema drin, dass ich sage so, ach, es gibt ja auch Indies und die kann man sich auch angucken. Ich bin halt noch nicht so schnell so hip geworden, weil das ich war noch nicht so cool. Ich bin jetzt natürlich
so
cool geworden.
Wie ich, meinst du?
Genau. Ich bin ja nicht so cool wie ihr beiden. Und deswegen habe ich natürlich das jetzt alles erstmal nur irgendwie nachgeholt. Habe das natürlich damals nicht live miterlebt. Und deswegen ist mir auch der gute Seth Rollins zuallererst bei NXT dann aufgefallen, als dann NXT auch langsam NXT wurde. Und also halt als NXT nicht mehr diese Reality-Show war und auch als FCW schon Geschichte war.
Ja. Ja, wie war damals, also bei mir war es, um das ganz kurz zu sagen, bei mir war es natürlich bei Ring of Honor. Ich habe es ja schon ein paar Mal erzählt. Also ich war halt viele Jahre, also zwischen 2004 bis 2008 ungefähr, 8, 9, war ich halt ein riesen Ring of Honor-Fan, habe mir da haufenweise die DVDs importiert und auch mal die schönen Gänge dann zum Zollamt, wenn man dann irgendwie so einen riesen Karton abgeholt hat, weil Ring of Honor hatte damals diese Rabattaktion. Da hast du dann irgendwie 20% auf alle DVDs bekommen und da hat Olaf sich einfach mal 40 DVDs bestellt. Weißt du, aber so, hau raus, ne, wir haben ja sonst nichts vom Leben. Hast du einfach mal so einen riesen Karton mit DVDs bestellt und die Hälfte davon hast du auch nur genauso gesehen. Einmal reingelegt, gefällt mir nicht, zack, weg. Aber das war tatsächlich auch die Zeit, wo ich dann Seth Rollins bzw. Tyler Black eben als Teil von Age of the Fall mitbekommen habe. Da werden wir auch gleich nochmal drauf eingehen. Age of the Fall fand ich gerade wie er aufgetreten ist in den ersten Shows, eben absolut genialen Stable, der halt dann, wie ich fand, aus dem nicht genug gemacht worden ist. Aber er hat da schon einen Eindruck hinterlassen und dann hinterher hat man ja gesehen, wie der sich entwickelt hat. Kai, wie war damals dein Eindruck, als du ihn bei NXT zum ersten Mal gesehen hast? Also was war das? Hast du dich sofort so von dem in seinen Bann gezogen gefühlt oder war das eher so, oh, schon ein cooler Typ, mal sehen?
Also ich fand damals, also das war ja irgendwie noch jetzt diese FCW-Vibe, nenne ich es jetzt mal, wo ich persönlich fand, dass es da eigentlich noch weniger um Charaktere geht. Jetzt nicht so wie heute bei NXT, wo du halt auch trotzdem viel Promo-Zeit hast und sowas. Damals waren ja auch eher so diese Promos, waren so nach dem Motto, ja, guck mal, wie du das kannst und wir gucken mal, ob der das überhaupt kann, wie der sich so schlägt in Promos. Deswegen fand ich damals, war das der Großteil, wie irgendwie Charakter aufgebaut wurden, halt eher durch die Matches, zumindest habe ich das irgendwie so empfunden. Und da habe ich halt gesehen, okay, da ist dieser Typ, der hat so gefärbte Haare ein bisschen.
Genau, einseitige blonde Strähne hat er damals gehabt.
Aber der ist halt unglaublich athletisch. Also so richtig athletisch. Und das fand ich eigentlich immer sehr cool, weil klar, natürlich hier, wir wissen es ja alle, Jeff Hardy cool gefunden, Rey Mysterio cool gefunden. Und wenn halt so ein anderer Typ kommt, der auch relativ athletisch ist, aber trotzdem auch sehr, sehr, ja, also ich sage jetzt mal ganz stumpf stark, der halt auch einfach mal Gegner hochheben kann. Wo du so denkst, nicht schlecht. Da habe ich gesehen, okay, also rein wrestlerisch sah der auf jeden Fall in Anführungsstrichen cool aus, um es jetzt mal so ganz plump zu sagen.
Ja, Shaggy, wie war das bei dir? Also dann noch ein bisschen bei Wrestling Society X. War das jemand, der dir aufgefallen ist?
Der ist mir auf jeden Fall aufgefallen, aber für mich stand er irgendwie immer so ein bisschen im Schatten von seines Tag Team Partners Jimmy Jacobs. Das war für mich so ein charismatischer Typ und ich dachte, aus dem wird mal was ganz, ganz Großes, aus Jimmy Jacobs. Aber
Ja,
letztlich war es
leider
ja
nicht, ne?
ne, leider, ja, aber er ist auch bei der, ist er nicht noch bei der WWE angestellt als Writer? Jimmy
Es kann
Jacobs?
sein, dass er da im Hintergrund noch arbeitet, ja.
Ich glaube, er ist immer noch dabei. Ja, aber letzten Endes hat sich Tyler Black oder Seth Rollins einfach zum großen Typen entwickelt. Er ist einer der Topstars der WWE. Das hätte ich damals noch nicht gedacht, aber ich fand ihn interessant. Ich habe ein bisschen Charisma in ihm gesehen. Talentiert war er definitiv schon, aber er stand im Schatten von Jimmy Jacobs, fand ich damals. Auch bei Age of the Fall noch am Anfang.
Ja, auf jeden Fall. Also Jimmy Jacobs halt ein sehr guter Arbeiter am Mikrofon, wie man so schön sagt, ne? Und da hat er wirklich auch viel von profitiert. Ne? Also Jimmy Jacobs, muss man dazu sagen, den kennt man heutzutage eigentlich gar nicht mehr so richtig. Ne? Also der ist nicht mehr irgendwie im Indie-Bereich aktiv, logischerweise, und ist halt da bei WWE hinter den Kulissen, glaube ich, aktiv. Aber damals war der halt wirklich richtig gut und ich mochte den auch sehr gerne. Und der hat, deswegen habe ich ja gerade auch Lacey angesprochen, der hat ja unter anderem auch diesen Love Angle mit Lacey gehabt, die weiß gar nicht, ob es die noch gibt, irgendeiner Form. Und hat auch teils echt absurd harte Matches bestritten. Das war ein kleinerer Mann, kleiner Wrestler eigentlich, hat aber immer so ein etwas, ja, so eine Mischung aus Brawler und Techniker, also vom Stil her. Und wenn man Jimmy Jacobs, das machen wir gerade den Jimmy Jacobs Podcast, warum auch nicht, da muss ich immer an ein faszinierendes Cage-Match von ihm gegen BJ Whitmer denken, damals bei Ring of Honor. Ich weiß nicht mehr genau, wann das war, wo sich Jimmy Jacobs, glaube ich, zwei Zähne ausgeschlagen hat und noch das Knie zerschrotet hat, weil die so hart zur Sache gegangen sind. Und ich kann mich deswegen so gut daran erinnern, weil ich mir zeitgleich selbst das Knie zerschrotet hatte, beim Fußballspielen allerdings.
Nicht im Käfig.
Nee, nicht im Käfig. Obwohl wir haben auch mal, das war ja ein Hallenfußball, also das nennt man doch auch Käfig, oder?
Ich glaube, er hatte die bessere Geschichte auf jeden Fall.
Ja, es tut mir leid. Aber es war auf jeden Fall, wir hatten beide Knieverletzungen und deswegen habe ich diese Geschichte behalten. So, das ist die Ende der Geschichte.
Hast du dich dann
Die
gefühlt
Ende.
wie der Wrestler?
Nee,
Dachte dann, du
total,
wärst
ja.
das?
Ja, wir haben auch ungefähr dieselbe Größe, muss man dazu sagen. Ja, aber Seth Rollins, bei mir war es halt eben auch so, als ich ihn gesehen habe, so. auf jeden Fall vom Können her hat man gesehen, so, okay, der ist irgendwas Besonderes, ne? Und man hat auch gemerkt, der hat so eine gewisse Präsenz, aber was für mich immer gefehlt hat, war halt eben so ein bisschen das Mic-Work und so. Also das Charisma hat so ein bisschen für mich gefehlt. Wie würdet ihr denn damals den In-Ring-Style von ihm beschreiben? Das hat sich ja auch geändert. Also dann fangen wir mal hier in der frühen Zeit an, sprich Ring of Honor und Wrestling Society X. Shaggy, wie würdest du damals deinen Stil erklären?
Na, er war schon immer so ein bisschen riskanterer Stil. Aber er war damals, wenn ich mich richtig erinnere, noch ein bisschen mehr der Brawler, als er es heute ist.
Aber er hat aber auch viel mehr High-Flying-Aktionen gehabt. Also er hatte damals ja auch diesen Phoenix Splash, den zeigte er bei WWE, hat er, glaube ich, noch nie gezeigt.
Den sollte er auch nicht zeigen bei der WWE.
Er hat ihn, glaube ich, ein, zwei Mal angedeutet, aber nicht besonders oft, sagen wir es mal so. Also damals war es halt sein Finisher, muss man so sagen.
Ja, eben genau, das habe ich nämlich auch gesehen. Also als ich mich so ein bisschen vorbereitet habe.
Er hat ja auch dann teilweise diesen, ich weiß nicht, wie der Fachausdruck dafür ist, aber quasi den Rückwärtssalto übers oberste Seil gezeigt, also aus dem Laufen heraus. So ein Fosbury Flop im Hochsprungjargon. Also der hatte schon sehr viele krasse Aktionen auch dazwischen gehabt, ne? Und du hast es gerade schon angesprochen. Sehr riskant und auch sehr körperbetont. Und das Faszinierende war eigentlich, dass er sich dabei halt nicht verletzt hat. So ganz merkwürdig, ne? Also er ist immer gut gelandet und hatte erst später in seiner Karriere dann wirklich ein bisschen größere Probleme. Ja, Kai, wie würdest du den In-Ring-Style dann bei NXT und vielleicht dann auch bei WWE beschreiben? Ich meine, über die aktuelle Geschichte, da werden wir nachher noch drüber zu sprechen kommen, aber einfach so, wie der In-Ring-Stil dir gefallen hat und was ihn ausgemacht hat damals.
Also ich überlege gerade so ein bisschen und ich finde ja an sich, jetzt mal ganz plump gesagt, war der Stil, den Rollins gewrestelt hat, also dieses Highflyer-artige, ja immer sehr, sehr Face-artig. Also ist ja so sehr viele Highflyer-Aktionen, sehr viele Highlight-Aktionen und sowas. Also ich habe jetzt natürlich nicht jedes NXT-Match 1 zu 1 gesehen, aber da waren, glaube ich, auch mehrere dieser Aktionen bei und dann je mehr halt, also im Shield war ja auch noch so ein bisschen der Highflyer, jetzt mal ganz trocken gesagt, ne? Weil er hat halt irgendwie sein Kniedingen da und sowas mit dem Rumspringen. Aber ich fand so, das hat immer mehr abgenommen, diese Highflyer-Aktion. Klar, der hat immer wieder gezeigt, so, hallo, hier, ich bin Seth Rollins und ich kann halt krass athletische Sachen machen. Aber es hat immer mehr abgenommen. Und jetzt, so im letzten Jahr, finde ich, hat es wieder ein bisschen zugenommen, dieser Highflyer-Stil.
Ja,
Aber
er ist natürlich auch
irgendwann
ein
war es
bisschen
halt mehr.
vorsichtiger geworden, ne?
Ja, klar, gut, das definitiv. Aber jetzt irgendwie so in den wirklich letzten 2, 3 Jahren war es auch sehr viel Kick-basiert, um es irgendwie mal so zu nennen.
Ja. Ja, er hat seinen Stil schon verändert. Also gerade weg von diesen ganz, ganz riskanten Aktionen, die er da teilweise gebracht hat, hin zum ein bisschen mehr Ground-Based und du hast gerade schon gesagt, ein bisschen mehr Martial Arts dazwischen. Jetzt gerade nach der Knieverletzung, ich glaube, da hat er auch echt gebraucht, bis er wieder so richtig, oder nach den zwei Knieverletzungen hat er auch echt wieder Zeit gebraucht, bis er sich so auf seine Beine verlassen konnte. Und ich glaube, das ist halt gerade für jemanden, der so krass seinen Stil auf Athletik und auf die Beinmuskulatur setzt, ist es, glaube ich, auch echt ein einschneidendes Erlebnis, wenn du dann so eine schwere Knieverletzung hast, ne? Ja, dann würde ich mal sagen, lass uns doch mal so ein bisschen zum Karriere-Rundown vom Seth Rollins kommen. Der Gute ist heute 31 Jahre alt, ist am 28. Mai 86 in Buffalo geboren. Das heißt, ja, wie gesagt, 31, ist mit echtem Namen heißt er Colby Lopez. War als Kind, das fand ich eigentlich ganz interessant. Ich habe ja den Seth Rollins schon mal vor, ich glaube, 3 Jahren im Telefoninterview gehabt. Und da habe ich ihn halt auch gefragt, wie er zum Wrestling gekommen ist, ne? Und er hat halt da ganz klar gesagt, dass er eigentlich mit dem Training erst mit 18 Jahren begonnen hat und davor eigentlich eher sowas wie wir jetzt sind, war. Also so ein Wrestling-Fan, aber hauptsächlich durch Videospiele und halt durchs Fernsehen. Und natürlich bin ich überraschend großer Rock-Fan und Metal-Fan, also das ist ja bekannt, aber eigentlich eher so der introvertierte Typ gewesen ist und sich diese Athletik selbst raufgeschaufelt hat, eigentlich dadurch, dass er halt unter anderem ganz viel im Trampolin oder auf dem Trampolin trainiert hat. Und das hat er wirklich als Hauptgrund auch angegeben im Interview mit mir, als er gemeint hat, dass das auch ein Grund dafür gewesen ist, dass er halt eigentlich so lange relativ beschwerdefrei gewesen ist und dass er halt auch so eine gute Körperbalance hat. Weil
Aber
das,
haben
finde
die
ich,
nicht
sieht
auch,
man halt bei ihm, ja.
aber haben die nicht auch relativ viel, also was heißt viel, aber dann irgendwann angefangen mit so Backyard Wrestling?
Das
Also
auch, ja.
quasi dieses sich einen eigenen ranzigen Ring zusammenbauen und dann quasi eigene Shows veranstalten unter Kollegen. Also das siehst du ja auch in dieser 24-Doku, wie die da irgendwie in dem Vorgarten oder sowas oder Backyard oder halt Hintergarten sich da so einen Ring zusammengezimmert haben und dann da auch ihre Moves zeigen oder sowas.
Ja, genau, das haben die auch gemacht, klar.
Und passend
aber das dazu, war halt doch nicht, das war noch nicht professionell.
Nein, ach klar.
Das war ja nur so Fangehabe eigentlich.
Ja. Aber ich meine, passend dazu war ja auch, ne, wenn nicht irgendwas weiß, dann sowas. Ist nämlich so, dass auch Rollins damals, soweit ich weiß, auch Straight Edge war sogar.
Der das kann
hat,
sein, ja.
Weil er hat nämlich auch so ein Tattoo von so einer Straight Edge Band. Da hat er nämlich auch mal erzählt, dass er damals halt auch gesagt hat, hier kein Alkohol, keine Drogen und sowas. Und dann hat er gesagt so, ja, okay, lebe ich halt doch nicht so. Und das ist halt ein großer Grund für mich, wo ich sagen kann, okay, damit sympathisiere ich halt auch, weil das war ja bei mir genau die gleiche Geschichte. Also wirklich eins zu eins.
Das war ja auch, als wir dich kennengelernt haben, warst du sogar noch Straight Edge, oder?
Ganz genau. Vor einem Jahr? Deswegen war ich sehr genau. Da war ich noch richtig da war ich noch richtig behütet und alles, noch ein sehr braver Typ. Und
dann kam Headlock.
Da war Abriss. Und dann brauchte ich Kokain, Prostituierte, der Fame war's. Nein, und ich finde, das macht, also deswegen sympathisiere ich auch irgendwie so ein bisschen auf einer Nicht-Wrestling-Ebene mit Seth Rollins, auf so einer menschlichen Ebene, also jetzt mal ganz ehrlich. Ich find das cool.
Weil ihr beides Straight-Edge-Abbrecher seid?
Genau, wir sind so wie die Typen, die sagen, ja, war auch mal schön, aber jetzt auch nicht mehr.
Shaggy, warst du auch mal Straight Edge?
Ich kann ohne Frauen nicht leben und ohne Alkohol. Das geht. Aber dafür habe ich mich lange vegan ernährt und beziehungsweise ernähre ich mich hauptsächlich immer noch vegan, aber ab und zu kann auch ein Stück Käse auch sein.
Das sagt keiner was. Ich bin alles nicht.
Wie, du bist alles nicht? Was bist du denn für eine, Olaf?
Ich habe da keine Regelung. So. Ich genieße das Leben in vollen Zügen.
Lass uns zum Herrn Lopez zurückkommen. Ich habe auch mal gelesen, kleiner Funfact, ich verrate einfach mal, ich habe gelesen, dass der Herr Colby Lopez auch früher, also gerade als er auch angefangen hat mit Wrestling, auch sein Geld nebenher verdient hat, in solchen Rangelvideos. Habt ihr das mal gelesen? Wo er sich gerangelt hat mit anderen eingeölten Männern und das wurde halt von Männern gekauft quasi. Also schon angezogen, mit knappen Outfits, aber so hat er am Anfang auch ein bisschen Geld nebenher verdient.
Kleiner Fun-Fact. Ist das was Sexuelles, oder? Also,
ich verstehe, die rangeln einfach. Nicht. Die rangeln. Eingeölt ein wenig. Es gibt Männer, die das
sexuell finden. Das geil finden?
Ja.
Also Seth Rollins war schon Pornostar.
Sowas in der Art. Nicht so ein Pornostar, wie du gern sein wärst, Kai, aber
Das ist der Podcast-Titel, Seth Rollins als Pornostar.
Als Rangeljunge.
Der Rangeljunge ist Seth Rollins.
Aber es ist nur ein Funfact, ich habe es nur gelesen, Bild.de oder irgendeine andere seriöse Quelle hatte, da habe ich es irgendwo mal gelesen.
Okay. Wenn du das sagst, aber ja, was halt junge Wrestler machen, um ihr Geld zu verdienen? Man weiß ja, dass man da nicht als Youngboy nicht gerade besonders gut verdient. Er hat auf jeden Fall angefangen zu trainieren unter Danny Daniels. Das war damals ein Wrestler, der in der Indie-Szene halt schon so ein bisschen bekannt war, aber eigentlich auch nie eine große Nummer gewesen ist. Aber
hat der nicht relativ viele Leute trainiert? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Aber irgendwie habe ich den Namen schon häufiger mal gelesen bei
Der Name fällt häufiger, wenn es um diese Generation geht, auf jeden Fall, ja. Ich weiß, dass der ein paar Mal bei Ring of Honor angetreten ist, aber dass der halt nie eine große Rolle gespielt hat. Insofern ein besserer Trainer als Wrestler vermutlich. Oder bekannter, aber auf jeden Fall ein besserer Trainer als ein bekannterer Wrestler oder so. Seinen ersten Auftritt hatte Tyler Black 2005, damals noch als Giggs unter dem Namen, bei der damaligen NWA, also National Wrestling Alliance. Und anschließend hat halt dann quasi einmal den amerikanischen Indie-Circuit abgeklappert, also von IWA Mid-South, PWG, Full Impact Pro damals, die hatten ja also Full Impact Pro war zur damaligen Zeit, sprich 2005, ein Partnerprojekt von Ring of Honor und darüber kam natürlich dann auch eine Connection und da würde ich sagen, steigen wir auch einfach ein, weil das ist nun mal so die Geburtsstätte des Tyler Black, für mich zumindest, 2007, als er bei Ring of Honor debütiert ist.
Ich habe davor noch eine Frage. Weil das habe ich nämlich gelesen, ich bin mir nämlich nicht sicher. Aber gab es nicht davor schon, vor diesem Debüt bei Ring of Honor, gab es davor nicht schon dieses Tag-Team Black and Brave, was auch heute, glaube ich, noch relativ bekannt ist als Einnahmequelle von T-Shirts für Seth Rollins?
Das gab es da auf jeden Fall, ja.
Ja, mit Merrick Brave hat er zusammen ein Tag-Team, die hießen Black and Brave. Und dieser Merrick Brave ist einer seiner ältesten Freunde und der musste irgendwann aber seine Karriere beenden wegen einer Verletzung. Und die haben zusammen eine Wrestling-Schule. Und diese Wrestling-Schule bringt quasi diese Black and Braves T-Shirt auch raus. Deswegen.
Okay, aber weil das wollte ich sagen, das war doch, glaube ich, aber noch vor Ring of Honor, ne? Weil das ist auch immer noch so ein bisschen, ist halt sehr aktiv auch dieses, halt der Name quasi.
Ja, aber der Name vom Tag-Team, der ist jetzt ja quasi übergewandert zum Namen der Trainingsschule.
Genau, genau so ist es. Also das war auf jeden Fall vor Ring of Honor, das muss 2006 gewesen.
Okay.
Ich glaube, Ende 2005, Anfang 2006 waren die in der zweiten Team und In der Zeit, kurz danach, muss sich auch Merk Puig dann verletzt haben.
Genau, und danach ist ja eigentlich auch Tyler Black ausschließlich bei Ring of Honor angetreten. Also mehr oder weniger und hat er seine ganz großen Erfolge halt eben gehabt. Wie gesagt, 2007, das Debüt bei Ring of Honor war auch was ganz Besonderes. Shaggy, hast du das damals mitbekommen?
Ich habe das damals mitbekommen, tatsächlich. Ich war jetzt nicht so der große Ring of Honor Fan. Ich habe es nicht. Ich habe aber die Highlights habe ich verfolgt und das habe ich damals mitbekommen. Das war eines der krassesten Dinge, die ich zu der Zeit, vielleicht auch im Hinblick auf heute, je gesehen habe im Wrestling. Das Debüt. Das wurde ja auch lange aufgebaut. Es gab, glaube ich, vorher auch so Blogs auf der Ring of Honor Seite, auch im Internet, von einem Projekt 161. Ist das richtig, Olaf? Du weißt es ja wahrscheinlich noch
Ja,
besser.
ich glaube schon. Es gab auf jeden Fall halt so Snippets, so mysteriöse
Genau.
Sachen, die halt überall aufgetaucht sind. Da muss man auch mal dazu sagen, Ring of Honor hat damals schon sehr clever Webseiten und Social Media und so benutzt, um halt eben auch Wrestler anzukündigen. Wir haben da bei Kevin Owens zum Beispiel auch drüber gesprochen, wie das ja auch online viral gegangen ist, um so, muss man so zu sagen. Und hier war das eben auch. Da gab es halt diese kleinen Snippets, die so ein bisschen angedeutet haben, da passiert irgendwas, irgendein mysteriöses Projekt debütiert und als das dann passiert ist, da ist einfach auch mal die Internet-Community einfach mal komplett apeshit gegangen, muss man so zu sagen. Also, das war ein Debüt, das war ja so hart an der Grenze, dass Ring of Honor das ja erstmal gar nicht veröffentlichen wollte.
Wie lief das denn ab, das
Ja,
Debüt?
Shaggy.
Es wurde aufgezeichnet, aber es wurde dann später erstmal aus diesem, ich glaube, es war bei Man Up 2.7 bei Ring of Honor,
Ja.
das wurde dann erstmal rausgecuttet aus den Aufzeichnungen und später über Umwege auch mal wieder veröffentlicht. Aber letzten Endes war es am Anfang erstmal rausgeschnitten. Es war so, dass man wusste, es wird wahrscheinlich da an dem Pay-Per-View, an dem großen Ereignis, wird neuer Stable debütieren. Und der Name Jimmy Jacobs wurde schon ein paar Mal so in dem Zusammenhang genannt, aber mehr wusste man nicht. Und dem Abend, es war ein Kampf der Briscoes gegen Olaf? Ich weiß es nicht mehr.
Mann, ey, jetzt hast du mich aber hier auf den falschen Fuß erwischt. War das nicht gegen Steel und Generico bei Man Up?
Ja, genau. Das war nach dem Kampf. Die Briscoes waren noch im Ring. Plötzlich tauchten ja das neue Stable auf. Angeführt von Jimmy Jacobs in einem weißen Anzug. Das wurde später noch wichtig. Mit Jimmy Jacobs kannte man schon bei Ring of Honor. Zusammen mit dem Necro Butcher, den man auch schon kannte. Und der debütierende Tyler Black. Sein Debüt bei Ring of Honor. Die attackierten die Briscoes und haben beide so blutig geschlagen und haben dann Jay Briscoe genommen, an den Beinen zusammengebunden und über dem Ring hing, an dem Tag gab es glaube ich ein Ladder-Match, da hing noch dieser Haken in der Decke und da haben sie tatsächlich Jay Briscoe aufgehängt, mit dem Kopf nach unten und hochgezogen und Jimmy Jacobs hat eine grandiose Promo gehalten im weißen Anzug, während er unter dem blutenden, bluttropfenden Jay Briscoe stand und der Anzug wurde immer roter. Das Blut tropfte auf Jimmy Jacobs. Das war einfach großartiger Engel. Ich habe das geliebt damals.
Ja, das war eben in seiner Brutalität, aber auch in seiner Ästhetik eben was ganz Besonderes, weil du hast halt eben diesen weißen Anzug gehabt, der sich dann nach und nach innerhalb dieser Promo eben mit dem Blut vollgesogen hat. Und das ist einfach, es ist, ich habe es gerade schon gesagt, das ist halt hart an der Grenze, aber es ist dann natürlich, was die Dramaturgie angeht und was den Effekt angeht, natürlich unglaublich gut gewesen. Ne? Und dadurch war sofort Age of the Fall, so bam, war halt auf einmal da und das Internet ist apeshit gegangen. Auch natürlich, weil man hatte das Gefühl, man wollte das sehen und man durfte es halt nicht sehen. Man hat darauf gewartet, dass es endlich veröffentlicht wird. Und man hat nur darüber gelesen es gab so ein paar nebulöse Fotos von irgendwelchen Leuten, die da mit ihren 2007er Handys irgendwelche Bilder gemacht haben. Und du konntest halt so einen weißen Anzug mit roten Tropfen so erkennen und so. Aber das war halt damals ein Riesen-Impact, den die drei gehabt haben. Und ja, nochmal wir haben schon über Jimmy Jacobs gesprochen. Auch Necro Butcher ist halt eine interessante Figur in dieser Konstellation. Du hast Jimmy Jacobs halt eben als Sprachrohr und als den cleveren und psychologisch angehauchten Anführer in dieser Gruppierung. Dann Tyler Black natürlich als den Athleten eigentlich und als den vielleicht vermeintlich besten Wrestler in der Runde. Und dann eben noch den Necro Butcher. Shaggy, sag mal, was verbindest du mit dem Necro Butcher außer The Wrestler?
Also ich bin nie ein großer Necro Butcher Fan gewesen. Ich fand seine Matches eigentlich immer zu brutal, zu hart. Das ist nicht meine Art von Wrestling, die ich schauen wollte. Ich verbinde mit dem Necro Butcher zum einen, dass er ein nicht unbedingt sehr hübscher und gut aussehender Mann ist, aber zum anderen, dass er ein wirklich harter Hund ist. Es ist mir zu hart, was er zeigt. Und ich fand, gut, in die Gruppierung hat es gepasst, aber für mich war er trotzdem immer ein Fremdkörper in dieser Dreier-Kombo.
Ja, aber ich fand halt irgendwie trotzdem, dass er da irgendwie reingepasst hat. Also allein als Gegenstück zu Jacobs und Black in dieser Runde. Ich habe ja diese, wir haben ja schon über diese Fehde von CCW und Ring of Honor so ein bisschen, haben wir es ja schon ein bisschen gesprochen, auch im Daniel Bryan Podcast haben wir das so ein bisschen angedeutet. Ich habe Necro Butcher das erste Mal innerhalb dieser Fehde gesehen und der hat halt schon irgendwie so ein gewisses Hinterhof-Trash-Charisma einfach. Also man sieht den und dann man fällt, also der fällt auf jeden Fall. Zum einen, weil er barfuß antritt natürlich, das ist ja auch schon mal eine doofe Idee. Und natürlich, wie du es gerade schon gesagt hast, der einfach da auch einfach über die Stränge schlägt, was die Härte und was die Brutalität angeht. Ne? Also da gibt es ja diverse Aktionen, die er gezeigt hat. Also kein Gegenstand ist vor ihm sicher, sagen wir es mal so. Und er ist sich da auch nicht so schade, die Aktion selber zu nehmen. Was ich immer ganz eklig fand, waren, wo er quasi barfuß in Reißzwecken geworfen worden ist. Also mit den Füßen voran. Das ist was, wo ich mir denke, so, ah, warum tut man sich das an? Vor allem, der wird ja auch nicht reich damit geworden sein. Aber der soll doch, soll der nicht mega intelligent sein? Soll der nicht ein IQ von 157 haben oder sonst irgendwas?
Er ist, glaube ich, tatsächlich Mitglied dieser Gruppierung der sehr intelligenten Menschen. Mensa, heißt die nicht Mensa, diese Gruppierung? Da ist er, glaube ich, tatsächlich Mitglied. Einer der wenigen
Wrestler. Ist Eric Rowan drin?
Eric Rowan ist...
Ich weiß nicht.
Das war ja, glaube ich,
der ist doch Winzer.
Das war doch ein Gimmick. Seine Hochhöhe.
Nein, ich würde dann jetzt mal auch Backstage soll irgendwie sehr schlau sein.
Das mag sein, aber
ich weiß es nicht.
Das kannst du ja herausfinden, Kai, uns beim nächsten Mal uns genau. Nochmal sagen.
Kannst ja einen kleinen Vortrag drüber halten.
Beim Eric Rowan Podcast.
Im großen Eric Rowan Podcast. Wenn ihr einen Eric Rowan Podcast wollt, gebt mir einen Hell Yeah. So.
Aber also wir, Luke Harper war später ja auch Teil von Age of the Fall, wo wir gerade hier bei den ehemaligen Wyatt sind. Aber das kam erst später, ja. Das kam viel später.
Genau, ja. Also generell war Ring of Honor damals eine Landschaft, die sehr durch diverse Stables geprägt war. Also ich habe erstmal, als ich hier für den Podcast recherchiert habe, ist mir erstmal wieder aufgefallen, was für komische Stables es damals gab. Es gab irgendwie die Vulture Squad mit Jack Evans, Ruckus und Jigsaw, The Hangman 3 mit Brent Albright. Der war übrigens auch mal bei WWE, ne? Der gute, wie ist er denn damals nochmal? Gunner? Nee. Der hat auch, Gunner, glaube ich, dieser, oder? Ich bin mich ganz sicher. Mit BJ Whitmer noch, Adam Pearce, der jetzt heute bei WWE auch arbeitet, und Shane Hagedorn, der keine Ahnung, was er macht. No Remorse Corps gab es damals auch mit Roderick Strong, Davey Richards, Rocky Romero. Also das war schon grundsätzlich sehr interessante, ja, Entwicklung, die Ring of Honor damals gemacht hat. Mich hat so ein bisschen, schon ein bisschen abgestoßen, weil das waren mir schon zu viele Stables. Ich weiß nicht, Shaggy, wie war das bei dir? War das für dich zu viel oder wie fandest du das damals?
Ich fand das okay. Ich bin so ein alter Stable-Fan gewesen. Ich mochte das, wenn es ganz, ganz viele Stables gibt, die dann noch untereinander fehlen. Ich fand das ganz interessant. Das war für mich so etwas, was mich an Ring of Honor damals gehalten hatte. Ich fand's gut.
Okay. Ja, man hat so ein bisschen den Oldschool-Einfluss da noch so ein bisschen gemerkt. Ich finde, da ist Ring of Honor so ein bisschen weggegangen von diesen wilden Indie-Zeiten, die man halt davor gehabt hat. Und man hat gemerkt, dass da eine Entwicklung drin stattfindet. Ansonsten, ja, Age of the Fall, finde ich, hat zumindest gefühlt für mich damals nicht so eingeschlagen, wie ich mir das von dem Debüt erwartet habe. Sprich, nach dem Debüt war man so total hyped und hat eigentlich gedacht, die nehmen jetzt irgendwie Ring of Honor by Storm. Das hat für mich aber nicht funktioniert. Jackie, wie war das bei dir? Hast du das Gefühl gehabt, dass die so das Ring of Honor 100% auf die gebaut hätte oder war das eher so, ja, wir schauen mal, wie sich das entwickelt?
Ich glaube, dadurch, dass dieser Engel dann doch zu heftig wirkte, hat man davon erstmal ein bisschen Abstand genommen und vielleicht war ja schon mehr angedacht für The Age of the Fall, aber letzten Endes, dadurch, dass es auch nicht gezeigt wurde, dann hat man sie erstmal so als kleines, normales Stable unter allen anderen Stables eingesetzt. Ja. Schade, also da hätte man definitiv mehr draus machen können.
Ja, also das war jetzt auch so, ich, wie gesagt, nochmal bei der Recherche habe ich mir halt auch gedacht, so mein Gott, was, dann treten die halt in ihrem ersten Match irgendwie gegen Irish Airborne und ich weiß nicht wen an, weißt du, denkst du so, okay, du hast so ein imposantes Debüt und dann trittst du halt gegen Irish Airborne an, nichts gegen Irish Airborne, die Christs, ne, gute Wrestler und alles, denen war ja auch bei der World Tag Team League jetzt bei WXW, damals sahen sie noch komplett anders aus als heute, aber nichtsdestotrotz hätte ich mir da mehr...
Aber das war ja noch am gleichen Abend. Das war noch an dem gleichen Abend.
Ja, ja.
Nach wo hatten die ein Match gegen Irish Airborne und wer war es noch? Ich glaube Jack Evans.
Ja, das kann sein.
Und Six-Man Tag Team Match. Das war am Abend noch. Das wurde ausgestrahlt, aber das Debüt wurde quasi, also der Engel vorher, den hatte man rausgeschnitten.
Ja, da trat dann auch unter anderem, ich habe hier gerade die Karte noch vorliegen, also da trat auch unter anderem Jack Evans auf Tyler Black und daraus entwickelt sich dann halt eben dieses Tag Team Match. Aber es, also für mich hat das so in dieser in der Dramaturgie hat das für mich keinen Sinn gemacht. Man hat eben auch gemerkt, dass Ring of Honor nicht so sehr auf Age of the Fall gebaut hat, wie man das eben mit diesem Debüt vielleicht auch sich erhofft hatte. Nichtsdestotrotz ging natürlich die Fehde mit den Briscoes weiter und diese beiden Teams haben sich auch echt geile Matches geliefert, also auch richtige Schlachten, weil wer die Briscoes kennt, der weiß, dass die Jungs auch gerne mal außerhalb des Rings irgendwie zur Sache gehen und sich da auch nicht schonen. Letztlich gab es den ersten großen Titelgewinn für Tyler Black, gab es dann bei Final Battle 2007 eben mit Jimmy Jacobs als Tag-Team-Partner und die beiden sind dann Ring of Honor Tag-Team-Champions geworden. Was ja
von Steen und Generico. So, ich bin auch noch da.
Das stimmt aber nicht.
Soweit ich
weiß. Von den Briscoes.
Das war von den Briscoes.
Echt?
Aber gut, dass du noch da bist, Kai.
Wikipedia ist scheiße, ich schreibe mal kurz eine E-Mail.
Nee, ist nicht ganz falsch. Die haben noch einmal den Titel gewonnen von Scenerico. Das stimmt. Aber der erste Titel gewinnen.
Schreibe ich die Mail nicht ganz so sauer. Mann, ey, da dachte ich so, ich wäre wieder krass am Start. Nee, Wikipedia finde ich nicht gut von dir. Finde ich nicht gut.
Vielleicht hast du auch einfach falsch abgeschrieben.
Nein.
Ich habe das vorher geändert bei Wikipedia, um zu schauen, wer von euch beiden Wikipedia aufmacht während des Podcasts.
Genau, also wie gesagt, die beiden haben auf jeden Fall zweimal Tag-Team-Titles gewonnen. Kai hat es jetzt ein bisschen vorweggenommen. Nichtsdestotrotz waren es aber auch immer relativ kurze Regentschaften. Also den ersten Tag-Team-Title haben sie nach einem Monat dann schon wieder an den No Remorse Corps abgegeben. Und man hat schon gemerkt, dass das da irgendwie so, ja, man mich ärgert das so ein bisschen. Ihr merkt das ja vielleicht, dass ich mich da so ein bisschen schwer mit tue. Ich habe eigentlich so viel erwartet von dem Stable und irgendwie dümpelte das halt so vor sich hin und man hat sich dann gefreut, aber man hat aber eben auch gemerkt, dass Ring of Honor vielleicht auch gerade mit Tyler Black ganz andere Pläne hatte. Und das hat sich dann so langsam rauskristallisiert, nämlich in ersten Matches gegen den damaligen Champion Nigel McGuinness. Also sprich, da gab es eine Open Challenge und dann hat Nigel McGuinness hat eine Open Challenge gestellt und dann hat eben Tyler Black die angenommen bei Techno Prisoners und das war eben ein großer Kampf dann eben auch für Black und da konnte er sich zum ersten Mal beweisen. Und Shaggy, kannst du dich noch an diesen Kampf erinnern? Weil der war von meiner Meinung nach auch extrem entscheidend für die Entwicklung, die Tyler Black danach genommen hat.
Ja, er hat sich in dem Kampf wirklich bewiesen und es war ein großartiges Match und hat nach einem langen, harten Kampf dann knapp verloren. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass Jimmy Jacobs da auch angefangen hat, ein wenig eifersüchtig auf den Erfolg seines Partners zu sein. Da ging es zumindest langsam los. Ja.
Genau, das war dann quasi der Anfang des Splits der von Age of the Fall.
Richtig.
Ja, also, aber nichtsdestotrotz, also die Geschichte war natürlich hier der junge Blutschipper in Anführungsstrichen, also der Neuling, der Rookie Tyler Black, nimmt die große Herausforderung von Nigel McGuinness an. Nigel McGuinness thronte damals über allem, ne, war ja auch ein unglaublich körperlicher Wrestler und Black hat halt eben ganz vielem von dem widerstanden, was McGuinness ihm entgegengeworfen hat. Und man konnte dann eben sehen, dass die beiden, also man hat McGuinness benutzt, um Tyler Black aufzubauen. Und man hat immer gemerkt, mit jedem Kampf, den die beiden bestritten haben, die haben in der Folge diverse Matches gegeneinander gehabt, und mit jedem Kampf kam halt eben Tyler Black näher an den Sieg und immer noch ein bisschen näher und dadurch hat man eben Tyler Black auf eine ganz natürliche Art und Weise angehoben in seinem Standing, ohne dabei irgendwie Nigel McGuinness zu schaden. Also der hat dann auch ruhig mal im Non-Title-Match verloren gegen Tyler Black und das war natürlich dann der größte Moment eigentlich in dieser Fehde. Aber wie du gerade schon angedeutet hast, es gab natürlich auch noch den Split mit Jimmy Jacobs und dann halt eben die Trennung von Age of the Fall. Ja, auch da, also mich hat das damals nicht mehr abgeholt. Shaggy, wie war das denn bei dir? Also ich war emotional zwar irgendwie so da mit Tyler Black warm geworden in dieser Phase, aber mich hat diese ganze Age of the Fall-Geschichte auch da wieder im Vergleich zu quasi einem Jahr davor, hat mich eigentlich nicht mehr so recht interessiert. Wie war das bei dir?
Ja, das war ab der Zeitpunkt, als dann noch neue Mitglieder zu Age of the Fall kamen. Da waren dann so Gestalten, wie ich schon erwähnt habe, Luke Harper oder Brody Lee war damals noch Teil. Dann kamen noch Leute wie Joey Mercury dazu. Und Lacey war dann auch regelmäßig dabei. So, also das war das nicht auch die Zeit, als so jemand wie Zach Gowen, der Einbeinige, der kam auch
der
noch.
Der steckte auch noch damit drin. Ja.
Und da hatte ich dann irgendwann auch keine Lust mehr. Da war es dann für mich auch wirklich vorbei mit Age of the Fall. Aber auf der anderen Seite hat man dann einen Tyler Black gesehen, der sich wirklich jetzt entwickelt hat und der jetzt quasi gestärkt aus dem Stable rausgekommen ist und jetzt neuer großer Star wurde, neuer Number One Contender, beziehungsweise zumindest im Main Event bei Ring of Honor mitgespielt hat. Ab dem Zeitpunkt.
Deswegen dieser Split war halt enorm wichtig für ihn. Die Fehde endete traditionell bei Ring of Honor. Wie gesagt, ging es dann in Cage, das kennt man ja, ne? Da wird dann der Käfig nochmal aufgebaut. Violent Tendencies hieß der Event damals im Juni 2008 und da besiegte dann Tyler Black Jimmy Jacobs. Den Split gab es dann eben bei Final Battle 2008. Das ist immer Anfang des Jahres und dann eben im Juni gab es dann eben das Ende dieser Geschichte. Und dann hat man eben gemerkt, so jetzt ist der Weg frei sozusagen für den Weg an die Spitze einfach. Und da hat man dann auch gemerkt, dass man mit Tyler Black Großes vorhat. Das zeigte sich dann unter anderem im einem Sieg des Survival of the Fittest Matches. Das ist ja traditionell ein riesig großer Kampf gewesen, immer mit mehreren Teilnehmern, der sehr lang ging und auch einen Elimination-Style-Match. Und er hat da unter anderem, also Survival of the Fittest 2009 sprechen wir jetzt drüber, und da besiegt er unter anderem, also wenn man sich heute die Namen anschaut, ich finde das ja immer so krass, ne, dann...
Das finde ich aber auch gerade sehr krass, als ich das so ein bisschen gelesen habe, das ist echt heftig, ne?
Ja, also heute, ich fange mal so hinten an, ne, da hast du jemanden wie ein Delirious, so, ja, ist gekauft, ne, heute bei Ring of Honor noch und so, gut, Colt Cabana, begnadeter Podcaster und jemand, der einer der besten Verkäufer, was Wrestling-Zeugs angeht, ne, und auch ein hervorragender Wrestler, und dann wird's halt schon... Dann wird schon hart, ne? Dann hast du den Roderick Strong noch da drin. Heute auch bei NXT inzwischen. Dann ein Chris Hero, alias Cassius Ohno. Und dann eben ein Claudio Castagnoli, also Cesaro. Also das ist schon so eine Riege an Wrestlern, wo man sagt so, ja, das kann man mal besiegen, ne? Ja, und das war dann eben der erste Schritt zum großen Title-Match gegen den dann amtierenden Champion Austin Aries bei Final Battle 2009. Tja, und da gab es dann eben mal geschmeidig einen 16-Minute-Time-Limit-Draw zwischen den beiden. Wahnsinnskampf, Wahnsinns Energieleistung der beiden. Austin Aries ja auch jemand, der durch Survival of the Fittest groß geworden ist, damals noch gegen Bryan Danielson. Survival of the Fittest hatte bei Ring of Honor immer die Bedeutung gehabt, dass man eigentlich einen jungen Star irgendwie hochbringen konnte und der sich beweisen konnte und so eine Art Proving-Ground-Match, dass er mal sagen konnte, so, ja, jetzt... Der nächste Schritt kann jetzt getan werden. Das wurde eben hier auch getan. Und mit der Fehde oder mit diesem ersten Match, diesem 60-Minuten-Time-Limit-Match, war das eigentlich schon der Punkt, wo man gesagt hat, so ja, okay, jetzt wird Tyler Black über kurz oder lang Champion. Und das ist dann eben auch im Februar 2010 der Fall gewesen bei der 8th Anniversary Show von Ring of Honor. Und da besiegte er dann eben Austin Aries auch unter... Da hat man dann auch wieder gemerkt, das war für mich auch die Zeit, wo ich dann Ring of Honor so ein bisschen verloren habe. Da war Jim Cornette ja dann involviert.
Ich wollte gerade sagen, ich habe nur gesehen, dass da Jim Cornette bei war.
Ja, ja, Jim Cornette war dabei und hat dann da so ein Juroren, so ein Kampfrichtersystem reingebracht. Shaggy, kannst du dich da noch dran erinnern? Ich weiß noch, wie diese drei Figuren da am Rand saßen, aber es war halt irgendwie echt merkwürdig.
Ich weiß es nicht mehr genau. Jim Cornette war damals Commissioner, On-Air-Commissioner quasi bei Ring of Honor. Und ich glaube, Delirious war zu dem Zeitpunkt, ist da Headbooker geworden von Ring of Honor. Ich kann mich nicht mehr so ganz erinnern. Ich weiß nur, dass dieser Kampf gegen Aries, als er den Titel gewonnen hat, wirklich eines der besten Matches war, die ich zu dem Zeitpunkt gesehen habe. Ich habe das geliebt.
Das war ein ganz fantastisches Match und es ist zum Glück auch nicht durch irgendwie Jurorenentscheid irgendwie passiert, sondern eben ganz klar durch Pinfall. Und es hieß ja wirklich so, wenn es eben ein Draw hätte geben sollen, dann hätten eben drei Juroren, unter anderem, glaube ich, war Kenny King dabei und ich glaube Roderick Strong, wenn ich mich nicht komplett täusche. Und die hätten dann entscheiden müssen, wer da das Ding gewinnt. So, und das ist eigentlich auch eine beschissene Art, einen World-Title wechseln zu lassen. Deswegen voll gut, dass das auf faire Art und Weise passiert ist. Und danach hat Seth Rollins bzw. Tyler Black das gleiche Schicksal erreicht wie so viele andere Champion im Indie-Bereich. Das sprich, sobald die den Gürtel haben, weißt du, vorher werden sie noch angefeuert, so, komm Junge, jetzt hol dir den Belt, wir wollen das sehen. Und dann hat er den Belt und dann sagen sie, jetzt wollen wir dich nicht mehr. Ja, und man hat das schon bei Tyler Black auch gemerkt und dass dieses Gefühl wurde dann noch forciert, als auf einmal durchgesickert ist, Tyler Black geht zu WWE. Also Tyler Black war damals sehr heiß begehrt, da gab es auch TNA hat versucht ihn zu kriegen, Ring of Honor hat versucht ihn mit ihm zu verlängern, aber Tyler Black ist dann, ich habe nochmal geguckt, das war im August 2010, gingen dann die Gerüchte rum, Tyler Black wechselt zu WWE. Und das war natürlich ein Schock, weil man hat damals immer gesagt, so ja, WWE kauft Ring of Honor auf und so und das haben sie halt dann wieder eingeklaut. Und Shaggy, wie hast du damals diese Geschichte aufgenommen?
Also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist das Publikum quasi erst langsam gegen ihn geturnt, als schon rauskam, dass er einen Vertrag unterschrieben hat bei der WWE. Nicht als er den Titel gewonnen hat, sondern das kam erst später. Aber ich kann
Nee,
mich auch
das kam,
irren.
das kam, nee, nee, das, das kam, das kam, das habe ich mich vielleicht falsch ausgedrückt. Das kam auch später. Man hat aber schon
Genau.
gemerkt, dass so ein bisschen dieser, es gab auch schon so ein bisschen negative, also jetzt nicht beim Titelgewinn selber, aber so in den Folgemonaten hat man so ein bisschen gemerkt, dass es ein bisschen negativere Tendenzen für Tyler Black gibt, weil man natürlich mitbekommen hat, dass da gemauschelt wird im
Genau, da gab
Hintergrund.
es
So
schon die
meinte ich
Gerüchte. Und
das.
irgendwann ist durchgesickert, dass er tatsächlich einen Development Contract unterschrieben hatte mit der WWE. Und dann hat er gleich, das quasi das gleiche Schicksal ereilt wie seinerzeit auch CM Punk. Das
Ja.
Publikum ist dann gegen ihn geturnt und hat ihn ausgebuht, obwohl er. Und man hat es aber auch genutzt und hat dann auch Tyler Black zum arroganten Heel werden lassen, um so einen neuen Babyface der Ring of Honor tragen kann, den Titel weiterzugeben.
Genau, das hat dann in dem Moment auch absolut Sinn gemacht. Und ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich Tyler Black so ein bisschen das Charisma damals abgesprochen habe. Ich finde, hier hat man schon gemerkt, dass der eigentlich ganz gut als Bösewicht arbeiten kann. Das fällt vielen Wrestlern ja ein bisschen leichter und da hat er auch so Tendenzen gezeigt, wo man gesehen hat, so, ja, okay, aus dem könnte was werden.
Ich muss aber
Und
ganz kurz dazu,
ja.
da habe ich mir nämlich ein bisschen was angeguckt, so als Vorbereitung auf diesen Podcast. Und ich finde aber auch, dass Seth Rollins auch einfach ein sehr, sehr gutes Heel-Gesicht hat. Also, weil er sieht einfach sehr, sehr arrogant aus. Und also so ein bisschen wie so ein Frettchen. Also, aber also er hat halt wirklich so ein rattiges Gesicht einfach. Das ist wirklich dieses, dass du merkst. Also ich finde, dass zu dem Gesicht passt das Face nicht so sehr, wie irgendwie dieses Arrogante, dieses, ja, also ich weiß schon, dass ich sehr, sehr geil bin. Und
Ja, aber das nimmst du ihm halt auch ab. Also ich finde,
eben,
Seth Rollins
genau.
ist ja, da muss man ja auch gar nicht irgendwie als Mann irgendwie was sagen. Seth Rollins ist ein extrem gut aussehender Typ und deswegen kann er halt diese Rolle auch gut spielen. Ne? Also dem nimmt man das auch ab. So, also ich kann da nicht alles sagen. Also ich finde, der hat diese Rolle des arroganten Heel da perfekt gespielt und natürlich spielt da das Äußere rein. Und wenn der dir sagt, hier, ihr seid ja alles fette Schweine und ich verdiene hier demnächst die dicken Moneten, das ist ja ganz klar. Und noch dazu war ja auch der Ring of Honor Title damals, das war ja das Heiligtum der Indie-Fans, um es einfach mal so zu sagen. Ne? Das war ja der Gral jedes Indie-Fans. Und wie es CM Punk ja damals auch gesagt hat, ne, ich nehme den Belt mit zu WWE, ne? Warum denn nicht? So, wie sie es hinterher im Summer of Punk nochmal mit dem WWE-Belt gemacht haben und in den Kühlschrank gestellt haben.
Das war
Und
schön.
das. Und das war damals so ähnlich, ne? Und man hat dann eben da gesehen, so, ja, okay, da geht mehr bei Seth Rollins und eben diese Heel-Persona, das hat ihm gut getan. Und da konnte auch mal eben zeigen, wie sich diese Geschichte entwickelt. Und ja, das war definitiv wichtig. Ja, und damit war dann auch die Indie-Karriere vom Tyler Black erstmal vorbei. Und dann ist er zu WWE gegangen, zu FCW und natürlich dann später NXT. Aber bevor wir dann zu diesem Bereich kommen, wo sich dann der gute Kai gleich austoben darf, würde ich mal sagen, ihr wollt ja immer Match-Empfehlungen von uns haben. Da hauen wir dann einfach hier mal ein paar raus. Wir haben ja schon gerade schon gesagt, das Match gegen Austin Aries damals, 8th Anniversary Show. Auf jeden Fall sollte man sich anschauen, wenn man Zeit und Lust darauf hat, weil es ein echt klasse Match ist. Ein Match, was mir immer im Gedächtnis geblieben ist, war das Match gegen Bryan Danielson. Da gab es mehrere. Da gab es zum einen mehrere bei der damaligen TV-Show von Ring of Honor, also ROH on HDNet, glaube ich, hieß das. Die taugen auf jeden Fall. Es gab auch noch ein gutes bei Southern Navigation. So, will noch jemand anders eins hier reinschmeißen? Shaggy, was fällt dir noch ein?
Ja, vor allem gute Matches, aber auch wichtige Matches für Tyler Black war auf jeden Fall das erste gegen Nigel McGuinness, dieses, wo er knapp verloren hat. Und dann später auch das, wo er dann das erste Mal natürlich den Titel gewonnen hat. Wichtiges Match, natürlich gegen Jimmy Jacobs. War das ein Cage-Match?
Es war ein
Olaf, du weißt
Cage-Match, ja.
immer auch, wann das war. Und natürlich auch ganz wichtig war der Titelverlust an Roderick Strong. Auch ein tolles Match übrigens. Sehr, sehr gutes Match.
Ich würde dann noch als Zusatz noch ein Match gegen Davey Richards reinschmeißen. Death Before Dishonor 8 war das damals. Also allein Davey Richards und Tyler Black finde ich, wenn du die beiden im Ring siehst von ihrer Art, wie sie sich bewegen und so, das passt einfach auch zueinander. Also es gibt genug sehr, sehr gute Tyler Black Matches, die man sich da anschauen kann. Wir haben jetzt hier ein paar genannt. Und dann würde ich mal sagen, kommen wir mal zur FCW-Zeit, die ja so ein bisschen schwer zu greifen ist, weil es da ja davon immer nur so Schnipsel zu sehen gibt. Also das wurde ja damals nicht aufgezeichnet und man muss auch sagen, wenn man sich so diese Shows anschaut, hat man immer das Gefühl, das war so ein Rückschritt, weißt du? Also von wirklich großen Crowds von Ring of Honor kommst du dann zu FCW und denkst erstmal so, okay, jetzt bin ich wieder aus der großen Turnhalle auf einmal wieder in die kleine Turnhalle gewandert, so ungefähr. Also Kai, mal die Frage da an dich, als du mal so ein paar alte Ausschnitte von FCW gesehen hast, was war denn da dein Eindruck von dieser Aufbauliga von WWE?
Ich fand bei FCW immer diese Banner im Hintergrund sehr, sehr geil. Aber sonst fand ich, war das potthässlich. Also das hatte auch, ich weiß ja nicht, ob WWE, also ich kann das jetzt nur retrospektiv beurteilen, aber ich weiß ja nicht, ob WWE damit auch ein bisschen versuchen wollte, diesen Indie-Charme bewusst aufrechtzuerhalten mit dem Look, wie sie es gestaltet haben. Aber an sich sah es halt einfach sehr, sehr hässlich aus. Dieser Entrance, der hatte noch so ein bisschen was. Also ich sag mal, der hatte irgendwie Flair, um es irgendwie so zu nennen. Aber sonst war das echt nicht schön, genau. Aber vom Aussehen her war es echt nicht schön. Obwohl bei FCW, ich habe mich da mal irgendwie vor ein paar Monaten durchgeklickt, da gab es trotzdem ein paar echt geile Matches, also so generell.
Auf jeden Fall, natürlich, klar. Man muss sich ja auch mal die Namen vor Augen führen, die da teilweise da gewrestelt haben. Also da kommen wir dann nicht nur ein Tyler Black, Seth Rollins war da, du hast auch einen Dean Ambrose gehabt, du hast einen Roman Reigns gehabt, auch ein Cassius Ohno kam da dazu. Also
Leo Kruger, den ich auch sehr cool fand damals, später dann Adam Rose, der dann sehr scheiße war.
Ja, also da gab es schon sehr viel Gutes Wrestler-Material, sagen wir es mal so. Aber ich glaube, das hat WWE damals, ich glaube nicht, dass WWE damals schon verstanden hat, dass man diesen Indie-Flair aufrechterhalten wollte. Ich glaube eher, das war so, wir machen die Jungs nochmal so ein bisschen humble. Also wir versuchen, dass sie, die sollen nochmal durch den Dreck gehen, bevor sie hier zu WWE hochkommen. Ich glaube, das war eher der Grund dahinter. Shaggy, wie siehst du das? Wie hast du damals FCW gesehen?
Wie du gesagt hast, es war ja schwierig, da an Material, an Bildmaterial ranzukommen. Aber FCW war schon so eine Art Farmliga der WWE. Da hat man schon die jungen Talente, die man auf das große Roster vorbereitet hat, eingesetzt. Aber bei FCW waren doch auch früher noch davor, die alte Klasse, waren so Leute wie Batista und John Cena, die da ihre Sporen verdient haben. Brock Lesnar.
Randy Orton, also das war doch diese ganz krasse Abschlussklasse, nenn ich es mal.
Ja, das war die
Abschlussklasse. Genau, irgendwie zusammen.
Also es war schon eine Art Farmliga und es war schon ein guter Vorläufer von NXT, was dann später folgen sollte.
Obwohl ja auch irgendwie Rollins zu diesem Humble machen, obwohl Rollins ja auch am Anfang sehr, sehr unzufrieden da war. Also wo dann quasi gesagt hat, so, ja okay, ich weiß halt, dass ich besser bin eigentlich als sowas hier. Also ich will eigentlich mehr und die lassen mich nicht und hier und da und ich muss mich an so dumme Regularien halten, aber ich kann das ja schon alles und ich bin eigentlich einer der Besten hier. Also ich glaube schon, dass Rollins auch gerade halt durch diesen Ring of Honor Hype, nenne ich es jetzt mal, schon sehr arrogant zu FCW gegangen ist. Also schon glücklich, aber auch bewusst, wie geil er eigentlich ist. Und als er dann gemerkt hat, jetzt läuft's halt hier nicht so wie bei Ring of Honor, dass er dann doch schon ein bisschen angesäuert war.
Kann man ja auch fast ein bisschen verstehen. Aber generell, ich glaube, das gehörte halt noch zu der alten WWE-Ausrichtung dazu, dass man erstmal gedacht hat, so jetzt, ihr müsst jetzt erstmal ein bisschen ackern, bevor ihr hier ins gelobte Land kommt. Also man hat ja auch zum Beispiel einen Big Show damals zurückgeschickt, ne, als er damals seine Figurprobleme gehabt hat und so weiter und so fort. Da hat man auch zu ihm gesagt, hier, geh mal zurück zur FCW und beweis erstmal wieder, dass du Bock drauf hast, hier bei uns bei WWE anzutreten. Ne? Und das, ich glaube, darum ging das halt. Das hast du da wirklich einfach mal. Klar konnten die da gut wresteln und so, aber es war ja wirklich von einer minimalen Crowd und auch von einem Set, was halt eigentlich auch fast einer Indie-Liga halt eben nicht würdig, also zumindest einer größeren Indie-Liga wie Ring of Honor oder so auch gar nicht mehr würdig gewesen wäre. Ne? Also das war schon sehr spartanisch alles, aber nichtsdestotrotz, da mussten sie halt dann damals durch und 2012 hat WWE dann ja FCW in NXT umgebrandet.
Aber ja, dann, Rollins wurde ja trotzdem Champion bei FCW, soweit ich weiß, ne?
Der wurde da, gegen Ende, ja.
Genau, aber der wurde ja auch, ja, jetzt wieder Risiko, ne? Aber wurde er nicht auch Tag-Team-Champion?
Er wurde auch Tag-Team-Champion.
FCW mit Richie Steamboat zusammen.
Richie Steamboat, übrigens auch, das wäre auch so ein Riesenstar geworden, wenn er sich nicht leider so schwer verletzt hätte.
Ja, das war unglücklich. Ich glaube, das war dann aber später noch bei NXT, wo er sich verletzt hat, kann das sein?
Ich glaube, es war ganz, entweder am Ende von FCW oder ganz am Anfang von NXT, das mag sein. Ich glaube, man hat ihn noch mal bei NXT gesehen, das stimmt. Aber da war es schon fast zu spät. Also schade, das ist echt ein Riesentalent, was uns verloren gegangen ist.
Und dann aber, als es halt dann rebranded wurde, dann ging ja auch quasi Rollins als letzter FCW-Champ in die Geschichtsbücher ein.
Genau, ja, da hast du recht. Ja, und dann im Zuge dieser Rebrand gab es natürlich dann noch einen neuen Titel und dann gab es eben das Gold Rush Tournament. Ja, und da wurde dann eben ein neuer Champion ausgefochten und da hat man dann eben auch gemerkt, dass WWE NXT mehr Aufmerksamkeit schenkt. Also diese ganze Geschichte mit Triple H kam ja dann hoch und im Endeffekt hat dann eben Seth Rollins den Titel gewonnen. Unter anderem hat er geschlagen, also was heißt, unter anderem hat er geschlagen, er hat dabei geschlagen den guten Drew McIntyre, Michael McGillicuddy, furchtbarer Name, furchtbar, wer ist den
ausgedacht? Ganz ehrlich, ganz kurz dazu, ich habe letztens den Rumble 11, das war glaube ich dieser 40-Mann-Rumble geguckt, ne?
Ja.
Und da war dann ja diese Szene, wo CM Punk mit dem New Nexus im Ring war.
Ja.
Und da kam halt gerade Michael McGillicuddy rein, ich habe mir überlegt, wenn ich jetzt für den wäre, wie sollte ich diesen Namen chanten? Also, du kannst... Ich hätte das nicht verstanden. Das war so eine scheiß Namenwahl, ne?
Ja.
Das war einfach zum Scheitern verurteilt.
Ja, absolut. Jetzt heißt der Curtis Axel.
Ja, das kannst du genau. Aber chanten. Aber wie machst du? McGillicuddy... Das ist scheiße, das geht nicht. Du Curtis Axel, das geht besser. Aber ja. McGillicuddy hat so viele Silben.
Kai ist auf jeden Fall jemand, der Curtis Axel oft chantet, wie wir jetzt rausgefunden haben.
Ja, Skull Axel, Skull, du weißt.
Im Finale hat er den Star schlechthin aktuell besiegt, Jinder Mahal.
Den Modern Day Maharaja. Ja.
Einmal ganz kurze Frage dazu. Wo war Dean Ambrose während der Zeit? Ist jetzt zwar nicht der Dean Ambrose Podcast, aber wo war der?
Der war auch da. Aber er hat ein anderes Programm gehabt. Ich weiß nicht genau, wie der da rausgeflogen ist. Keine Ahnung.
Ja, aber Dean Ambrose war fast gar nicht in NXT aktiv.
Das glaube ich nämlich auch.
Der ist relativ, der weiß nicht, ob er zu der Zeit verletzt war, aber er war hatte kaum Matches in NXT, kaum bis gar keine.
Der war natürlich auch sehr frustriert, übrigens. Weil das hat man halt auch irgendwie mal in so einer, ich glaube, das ist sogar die Shield-Doku, wo dann quasi gesagt hat, hier ist Seth Rollins, neuer Champ und da und Chosen One, hallo Drew McIntyre.
Und man muss quasi, auch mal, also, eigentlich, wenn wir jetzt mal so rein zeitlich gehen, ist ja dieser Übergang zwischen von The Shield, beziehungsweise von FCW zu NXT bis zum Shield-Debüt, ist ja auch, das sind ja nur ein paar Monate eigentlich, ne?
Ja gut, das also, ist wirklich marginal eigentlich.
Ne? Also, da liegt ja nicht mehr dafür, mein Shield ist bei Survivor Series 2012 debütiert und da, ein paar Monate davor wurde halt eben FCW rebranded. Da kann es durchaus sein, dass, ich hab's jetzt nicht genau im Kopf, aber es kann durchaus sein, dass da Dean Ambrose einfach nicht besonders viele Matches gehabt hat und man ihn dann zurückgehalten hat.
Was ich da übrigens sehr schön fand, ist, dass er quasi, als er dann den Titel da gewonnen hat bei NXT, auch diesen Titelschleuderer, nenn ich es jetzt mal, gemacht hat, ja. Den er dann auch gleichzeitig wieder bei WrestleMania gemacht hat, als er eingecashed hat.
Ja.
Und das fand ich war ein sehr, sehr schöner Moment. Und das sage ich jetzt mit dem ganzen Kitsch, der da auch mitschwingen soll. Das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Moment.
Ja, nee, das war ja auch ganz klar ein Rückbezug eigentlich darauf. Das hat ja eigentlich auch gar nicht zu seinem Gimmick gepasst. Aber dieses Wirbeln von dem Belt, das hat damals ja auch schon so diesen Charakter ausgezeichnet. Das war ja auch damals eigentlich der Auftritt von Seth Rollins bestand ja auch damals, dass er halt so ein bisschen diese Metal-Pogo-Bewegung auf der Bühne gemacht hat.
Der ist auch ein bisschen abgegangen beim Entrance, ne? Das sah ganz schlimm aus.
Das ist so ein bisschen wie Alexander Wolf, das ja auch jetzt ein bisschen gemacht hat. Nur bei Seth Rollins war es ein bisschen koordinierter. Aber nichtsdestotrotz, das gehörte halt dann eben irgendwie mit dazu. Ja, Kai, und jetzt darfst du hier übernehmen, also um den Deckel hier drauf zu machen auf das NXT-Kapitel von Seth Rollins.
Ja, und dann hat Seth Rollins den Titel nach einer kurzen Fehde mit Corey Graves, die hatte tatsächlich an Big E verloren. Big E Langston, wie er damals noch hieß, im No-Disqualification-Match. Und die Fehde mit Corey Graves ging danach noch weiter. Ich glaube, es gab ein Lumberjack-Match zwischen Corey Graves und Seth Rollins. Und das war sein letztes Programm bei NXT.
Tja, und dann war es aus.
Und dann ging es so rund.
Ja, auch ein bisschen schade, dass nicht mehr aus Corey Graves geworden ist hier durch Verletzungen und so. Das ist auch echt
aber bitter. Guck mal, was ich mich dazu frage ist, ist es für Corey Graves nicht vielleicht sogar... jetzt ganz, das klingt irgendwie böse, aber nicht sogar besser gewesen. Ich glaube, dass er es jetzt als Kommentator im Endeffekt besser erwischt hat als Wrestler.
Das kann durchaus sein, ja.
Weil ich weiß nicht, wie viel die aus dem gemacht hätten als Wrestler, aber als Kommentator ist er ja echt Zucker, der süße Mann.
Das stimmt absolut. Ja, Survivor Series 2012, das Shield-Debüt. Drei vollkommen Unbekannte, um es mal so auszudrücken. debütieren plötzlich auf der ganz großen Bühne, attackieren Ryback, powerbomben ihn durch den Tisch, wenn ich mich komplett täusche. Und ja, plötzlich haben wir eine neue Gruppierung. Wie habt ihr das damals empfunden? Also wusstet ihr, wer das ist? Oder wart ihr einfach nur erstaunt? Kai, wie war das damals bei dir?
Ich wusste natürlich nicht, wer das war. Wen wundert's, weil ich das ja alles natürlich erst später nachgeholt habe. Aber diese drei Männer, die wirklich, also die haben es geschafft, dass Rollkragenpullover nicht komplett scheiße aussehen. Das muss man erstmal lassen. Weil die Outfits am Anfang, sind wir mal ehrlich, die waren echt nicht geil, die da hatten, ne?
Das stimmt, ja.
Und die haben es trotzdem geschafft, zu überzeugen. Ich war riesiger Fan oder bin immer noch riesiger Fan dieses, von diesem Entrance durch die Crowd. Ich finde das eine der geilsten Sachen und hat auch, also wär Shield von der Rampe gekommen, das wäre nur ein Drittel so geil gewesen. Also einfach dieser Entrance immer durch die Crowd und das hat halt immer so einen gewissen, so eine gewisse Atmosphäre dann direkt erzeugt. Und sie haben natürlich geholfen, dass CM Punk gewinnt. Also, ich sag mal so, da rennst du bei mir offene Türen ein.
Ja, also es hat ja so einen besonderen, für mich hat das immer so Guerilla-Kampfmäßig gewirkt, wie sie da reingekommen sind. Also du hast ja auf jeden Fall diesen ganz starken Militärbezug, den die drei ja auf jeden Fall haben, durch ihre Outfits auch. Ich krieg die Buchstabenreihe auf militärisch nicht.
Sierra, backen. Hotel, India, Echo, Lima, Delta, Shield.
Genau das. Das passt ja auch dazu, ne? Wie gesagt, die Outfits, auch die Art und Weise, wie sie miteinander kommuniziert haben im Ring, das hat alles schon einen sehr starken militärischen Charakter. Und dann dazu eben noch diesen Hounds of Justice, diese Selbstjustiz, die drei eigentlich da ausgeübt haben. Aber am Anfang hat man halt eben auch noch gedacht, dass die irgendwie mit Paul Heyman und CM Punk unter einer Decke stecken. Das ist ja irgendwie nie so richtig aufgeklärt worden. Aber das war schon, die drei haben auf jeden Fall schon einen Eindruck hinterlassen. Also ich für meinen Teil, ich wusste zumindest, wer Rollins und Ambrose waren, weil ich natürlich noch aus früheren Indie-Zeiten und auch gerade bei WXW noch kannte. Also der Ambrose war ja Tag-Team-Champion und ist es, glaube ich, bis heute eigentlich. Also der hat ja irgendwann, ich glaube, die haben nie ihren Titel verteidigt oder irgendwie sonst was, wurde offiziell vakantiert. Also ich glaube, eigentlich müssten die noch Champions sein. Er hat zusammen mit Sami Callihan damals. Seth Rollins hat man damals bei WXW auch einmal gesehen, nämlich bei einem Karat. Ich glaube, es war Karat 2008 oder 2009, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber da war er halt auch und da hat er auch schon mal ganz gut gezeigt, was er kann. Was ich so faszinierend an das Shield fand, war, dass man die einfach erstmal hat machen lassen. Und man hat sie vor allem nicht sofort in den Ring gestellt. Shaggy, wie hast du das damals gesehen, gerade was so diesen, ich finde, dass das Shield am Anfang, obwohl sie halt so oft da waren, so oft Chaos angerichtet haben, mega mysteriös waren, weil die konntest du nicht einsortieren. Das war für mich das, was am interessantesten war.
Ja, man wusste nicht genau, was die jetzt da genau wollen. Man hat gedacht, die haben schon einen Plan, da gibt es einen Plan, aber was genau der Plan ist, das wurde erstmal nicht aufgelöst. Und gerade bei ihrem Debüt, mein Ryback war zu dem Zeitpunkt total over und das war spannend. Man wusste nicht, wie wird das Match ausgehen und dass man dann Ryback quasi so aus dem Match nimmt, war eine interessante Wendung der Geschichte. Aber ich glaube, ich muss dir kurz widersprechen. Es hat sich ein bisschen aufgelöst, warum. Ich gab irgendwann mal bei Raw ein Segment, wo Paul Heyman zugegeben hat, dass er das Shield bezahlt hatte. Das gab es mal. Aber das ist, glaube ich,
halt nur diese Billo-WWE-Auflösung, dieses, ja, wir sagen das kurz und tschüss.
Genau so war es. Also deswegen wurde es dann auch danach wieder wahrscheinlich wieder vergessen, weil es einfach keine befriedigende Auflösung war für alle.
Ist nicht mehr Kanon.
The Shield, die haben einfach gerockt damals. Das war der heiße Scheiß bei der WWE. Lange.
Das Schöne fand ich ja auch, war dabei, dieses, also ganz, ganz häufig, alle, die Raw gucken, wissen ja, Bray Wyatt hält viele Promos, in denen er viel sagt, aber nichts sagt. Und das ist sehr langweilig. Und The Shield hat auch immer Promos gehalten, wo sie nicht viel gesagt haben, aber auch eigentlich inhaltlich jetzt auch nichts Greifbares gesagt haben. Aber es war immer relevant und cool. Also, weil die Aussagen waren ja auch komplett, also so in die Luft geschossen eigentlich. Also, die haben zwar gesagt, okay, ich bin der, ich bin der, ich bin der, und wir sind The Shield und wir sind jetzt hier da und machen Justice. Aber das hat ja eigentlich keine, das war ja nicht irgendwie fundiert oder sowas, dass du jetzt weißt, ah ja klar, natürlich, die machen jetzt das und das.
Die haben auf jeden Fall so unglaublich gut harmoniert, die drei. Der verrückte Lunatic, der Dean Ambrose, das Powerhouse Roman Reigns und der perfekte Wrestler Seth Rollins. Das war schon einfach eine großartige Gruppierung. Jeder mochte sie damals, jeder mochte alle drei. Ganz anders als heute.
Ja, auf jeden Fall. Ja, und da man hatte halt irgendwie was für jeden dabei. Irgendwie, das war halt eben das Faszinierende an der Sache. Und ich mochte es ja auch, dass die einfach nur reinkamen, Leute zusammengedroschen haben und mit der Triple Powerbomb irgendwie da zerlegt haben, egal ob durch den Tisch oder einfach nur auf die Ringmatte, und dann wieder gegangen sind. Du hattest so eine Art chaotisches Element innerhalb der Shows, weil du hast immer, das konnte halt immer passieren. Das war ja auch komplett wahllos eigentlich, wie die andere Wrestler angegriffen haben. Und es hat auch sehr lange gebraucht, also bis die dann wirklich das erste Mal in den Ring gestiegen sind. Das fand ich eben auch so faszinierend, dass sich WWE da so ein bisschen Zeit gelassen hat. Und das erste Match gab es ja dann erst bei TLC 2012 und dann eben auch gegen Ryback und Team Hell No. Also Team Hell No damals bestehend aus Kane und Daniel Bryan. Und das war ja mal ein absolutes Brett, was die halt abgeliefert haben. Also, wenn mich jemand fragt, hier ein gutes Match von Ryback, da ist er auf jeden Fall mit drin. Und das war damals ein richtig faszinierender Kampf, fand ich. Und vor allem auch eine Matchart, wo man nicht erwartet hätte, dass das direkt so funktioniert. Aber das war eine wahre Schlacht, die sich hier diese sechs Männer geliefert haben. Also, da schon mal, ihr wollt immer Empfehlungen. Also, hier, das ist schon mal ein ganz klarer Match-Tipp an dieser Stelle. Ja, da frage ich ja aber mal so ganz, ganz global, weil diese Shield-Zeit, das hat ja auch hinter so ein bisschen abgeebbt irgendwie. Was waren denn eure Lieblingsmomente mit The Shield und vielleicht auch Lieblingsmatches einfach? Kai, du zuerst. Also gerade aus dieser Anfangsphase, bevor sie dann irgendwie die Henchmen von der Authority geworden sind.
Weil da ging es dann abwärts.
Genau, da ging es ja richtig abwärts, ja.
Obwohl da dann später noch sehr geile Matches kamen, weil die fand ich nämlich später, fand ich die Matches geiler als am Anfang. Am Anfang war es natürlich, ah, okay, das sind jetzt die neuen, das ist der neue heiße Scheiß, das ist cool. Aber, also ja, die Matches, die fand ich auch alle gut, aber das ist nicht so, dass ich sage, Match XY, das war für mich das Geilste. Also ich fand die
Okay.
halt alle in Ordnung und auch alle gut, aber für mich persönlich die Matches, wo ich sage, guckt euch die an, die kamen für mich eigentlich erst später.
Okay. Shaggy, war das bei dir auch so oder
Da fand die Anfangsphase total spannend, weil die hatten ja die Six-Man-Tag-Team-Matches gegen ganz viele verschiedene Wrestler und die sie alle gewonnen haben. Die hatten ja am Anfang so diese Winning-Streak, die haben ja, waren ja unbesiegbar am Anfang. Die haben Gegner wie John Cena, Ryback und Sheamus besiegt. Und dann hatten sie noch ein Match
ja.
gegen, ich glaube, Sheamus hat sich noch zusammengetan mit, was, Randy Orton und Big Show, war das bei WrestleMania. Und sogar John Cena und Team Hell No. Also Leute haben sie besiegt in dem Zeitraum. Also mehrmals die Top-Stars der WWE besiegt, als noch Unbekannte eigentlich. Und das fand ich schon großartig. Und ich habe mich
Ja,
sehr gefreut,
das war
als
ja
sie
auch ganz.
damals die Tag Team Titel gewonnen haben. Da habe ich mich sehr gefreut.
Das war ja auch damals so ganz extrem wichtig, dass die eigentlich immer als Team aufgetreten sind und dadurch eben quasi die etablierten Stars alle in ihre Schranken gewiesen haben. Das fand ich auch so mutig eigentlich, dass man gesagt hat: So, wir geben diesen drei Jungs. Einzeln ist das vielleicht nicht ganz so wichtig, da treten sie entweder gar nicht an. Aber wenn sie im Team antreten, sind die drei einfach unschlagbar. Und dadurch hat man am Anfang ganz stark diesen Ruf gefestigt. Und du hast es gerade gesagt, Tag Team Title Gewinn gab es da eben auch. Das war Dean Ambrose und Seth Rollins. Vertue ich mich da?
Ja, das waren Roman Reigns und Seth Rollins.
Roman Reigns und Seth Rollins war es, verdammt. Ja, ne, aber das war eine geile Startphase halt eben. Und dann sind sie eben immer mehr in die Nähe der Authority gekommen. Dadurch natürlich auch mehr in den Mittelpunkt der Shows. Aber wenn man eben bei der Authority mitmischt, dann muss man halt eben auch ein bisschen mehr einstecken irgendwie. Und da hat man dann gemerkt, dass sich diese Wahrnehmung von WWE von The Shield verändert hat und auch, dass sich so langsam die Prioritäten verändert haben. Also ich glaube, wo ganz viele Leute halt gekotzt haben, war beim TLC 2013 und das war nämlich ein Handicap-Match gegen CM Punk. Kai, wie hast du das damals gesehen? Du bist ja da zwischen den Stühlen gewesen. Wenn dein Lieblings-Shield gegen dein Lieblings-CM Punk antritt, muss das doch ein schlimmer Tag für dich
Das
gewesen
war doch
sein.
der Show-Opener, ne?
Das kann sein,
Ich
ich weiß
glaube,
es nicht mehr.
ich glaub, das war das Match. Ich muss einmal, da muss ich einmal recherchieren. Und ich glaube nämlich, das war das Match, wo irgendwie, da war ja dieses Dreier-Match eben, wo dann quasi CM Punk gesagt hat, ja gut, ich mach das, ne? Also ist kein Thema. Aber der wollte doch da irgendwie zu so einer Hochzeit von irgend so einem Bekannten, der hat gesagt, ja komm, dann lass mich schnell am Anfang wresteln. Und dann bringen wir das kurz hinter uns und dann machen wir fertig. Dann kann ich danach nämlich direkt schön in den Flieger einsteigen und dann bin ich weg.
Ja,
Das war
aber
nämlich
es.
dieses ganz komische Match, wo ja auch dieses legendäre Colt Cabana Podcast-Interview, wo dann halt kam, dass er Make Roman Look Strong, dass halt Roman unbedingt stark aussehen soll. Und also bei allen Ehren, das Match war auch irgendwie nicht geil. Das hat dann auch CM Punk gewonnen. Hat er doch gewonnen, ne?
Ja.
Ja, also
Gegen alle drei, ja.
das war kein gutes Match, das war irgendwie, das war blöd. Das war, nee, da war
Ja,
nix.
da hat man, also zum Glück hat WWE es nicht ganz geschafft, diesen Shield-Mythos zu zerschießen, aber man hat da schon gemerkt, dass irgendwie so Shield langsam so seinem Ende entgegen flattert. Aber trotzdem hat man danach dann noch ein paar gute Matches aus den Jungs rausgezogen. Ich glaube, da hast du gerade darauf angesprochen, Kai.
Genau,
Da
das
gab es
waren
ja unter.
die.
Ja.
Ja, das waren quasi die, die ich jetzt meinte, die auch schon häufiger mal irgendwie in den verschiedenen Podcasts von uns angesprochen wurden. Also auch als eins der besten Matches gehypt, irgendwie vielleicht sogar das beste Match der Wyatt Family. Und zwar bei Elimination Chamber 2014, wo dann eben die Wyatts gegen The Shield gekämpft haben. In einem sehr coolen Match, weil die Wyatts, die waren ja auch over bis zum geht nicht mehr zu dem Zeitpunkt, ne? Also
Ja.
WWE hat es ja wirklich geschafft, in kürzester Zeit zwei Stables zu haben, die sich nicht irgendwie berühren oder sowas, bis halt die Fehde angefangen hat, die aber beide so unglaublich heiß waren und so over waren. Und ja, dann hat die Wyatt Family kassiert. War aber ein super Match, also war wirklich echt gut. War auch einfach spannend, weil alle wollten dieses. Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie es dann irgendwie bei Raw oder sowas zum Stare-Down kam zwischen den beiden, also zwischen den Wyatts und The Shield. Und die Crowd alle so, ja, genau das wollen wir. Und ich weiß auch noch, wie ich selber dann irgendwie vom PC das und gedacht habe, das ist jetzt halt einfach richtig geil gerade, dass diese zwei Stables, die eigentlich ziemlich am Dominieren sind und beide für sich sehr, sehr stark dargestellt werden. Klar, jetzt hier, du hast immer mal ein paar Niederlagen, hattest du da bei Wyatts komische Sachen und bei Shield hattest du die CM Punk-Sache da bei TLC, aber wir wussten halt trotzdem, okay, das sind jetzt hier die krassen Typen. Das sind die zwei Gruppierungen, die gerade das ganze Ding hier hostage halten.
Obwohl beide Gruppierungen Heel waren, gell, zu dem Zeitpunkt. Und obwohl es noch FreeMB gab zu dem Zeitpunkt. Ja,
Aber
aber das war
beide waren
einfach ein
halt
Match,
unglaublich
was die.
beliebt, ne?
Ja, nee, genau, es war einfach ein Match, was die Leute sehen wollten. Also sie wollten diese epische Konfrontation dieser beiden Dreierkombinationen, wollten die halt dann eben sehen. Und das, Kai hat es gerade gesagt, Elimination Chamber 2014, also allein dieser Moment, es gab ja dann immer auch schon im Vorfeld gab es dann diese Stare-Downs
Ja,
zwischen den beiden
genau,
Teams.
dieses bei Raw zum Beispiel.
Genau, und da hat man doch davor gesessen und hat sofort Gänsehaut bekommen. Und ich dachte so, boah, wie geil wird das denn? Und der Kampf war dann auch entsprechend. Ich kriege gerade richtig Bock, mir den Kampf nochmal anzugucken, fällt mir
Das
gerade
kann
auf.
man, also ich habe das gerade extra so ekstatisch beschrieben und so ausführend, weil das klingt halt heutzutage komisch, dass du sagst, ey, ich hatte richtig Bock auf ein Wyatt Family Match. Also,
Ja.
weil alles, was danach kam, das war nicht gut. Also,
Nee, das stimmt
da war
schon, das
sehr, sehr
stimmt
viel
schon.
Müll dabei und deswegen musst du sagen, also die Wyatts, die waren damals einfach krass. Die waren over bis zum geht nicht mehr. Bray Wyatt mit seinen kryptischen Promos, das war halt richtig geil. Das war nicht so wie heute, wo er in der Wüste steht und sagt so, ja, die Schlange und die Krähe und die Adler aber auch. Sondern das war halt richtig geil damals.
Das stimmt schon, ja. Ja, ne, für The Shield brachen dann aber auch andere Zeiten an. Sie haben sich dann gegen die Authority gewendet, gegen Kane. Es gab dieses WrestleMania-Match gegen Kane und die New Age Outlaws, was sie extrem schnell ratzfatz gewonnen haben, zum Glück auch. Und dann folgte das, ja, die Abschiedstour, nenne ich es jetzt mal einfach mal, gegen Evolution. Und auch die Kämpfe habe ich geliebt. Also dann damals gegen Triple H, Batista und Randy Orton.
Meiner Meinung nach das beste Shield-Match.
Ich fand das auch super geil. Es war dramaturgisch. War das Extreme Rules, war das, oder?
Oh, ich weiß es nicht. Ich weiß nur noch, dass die auf jeden Fall zu null gewonnen haben. Und das war halt das, was ich so geil fand. Weil das war ja wirklich, okay, es ist halt Evolution. Es ist Evo-Motherfucking-Lution. Du hast halt Batista, so, der irgendwie vorher noch da den Rumble rasiert hat.
Ja.
Wo du dachtest, okay, das ist halt Batista. Dann hat, also, weil Randy Orton und Batista, beide waren ja im Main-Event von WrestleMania. Also, ist es ja nicht so, dass du gesagt hast, wir haben die mal kurz irgendwie aus der Midcard geholt oder sowas. Und dann hast du noch Triple H, der sowieso immer sich selbst so in Szene setzt, dass er sagt, ich bin natürlich der Coolste im Raum. Und dann werden die drei einfach komplett zu null besiegt von The Shield. Und, also, ganz ehrlich, ich hatte damit damals null gerechnet. Kein bisschen.
Das war Wahnsinn. Ich glaube, es gab erst ein normales Six-Man-Tag-Team-Match und dann bei Extreme Rules und bei Payback gab es dieses Elimination-Match quasi. Und da ging es
Ja,
3 zu 0 aus für The Shield. Und das war quasi auch Anfang vom Ende.
aber das waren auch Wahnsinns-Matches, muss man ganz klar so sagen. Also das waren hervorragend, auch von der Match-Struktur her und von der Geschichte, die da erzählt worden sind, waren die einfach nur geil und die haben unfassbar viel Spaß gemacht und haben auch da den Charakteren von The Shield geholfen, noch mehr an Glaubwürdigkeit zu gewinnen. Und man hat da schon gemerkt, ja, eigentlich sind alle drei zu was Größerem bestimmt. Also das war schon vollkommen klar, dass auch irgendwann musste halt der Split kommen. Und man hat sich von jedem das irgendwie vorstellen können, dass der aus dieser Gruppierung ausbricht. Aber das ist dann ausgerechnet Seth Rollins am 2. Juni 2017 sein sollte, nämlich in der Raw-Folge nach WWE Payback, 2017, 2014 natürlich, sein sollte. Das hatte glaube ich, niemand gerechnet. Ich glaube, die meisten haben irgendwie erwartet, dass es dann doch Dean Ambrose wird, oder?
Und das haben wir ja alle gesagt.
Das hatte sich auch so ein bisschen angedeutet. Es gab ja so ein bisschen Differenzen im Team und Dean Ambrose war einfach der Arrogante in dem Fall und der sich ja auch nichts mehr hat sagen lassen von den anderen beiden. Und eigentlich war es klar, für jeden war es klar, dass es Dean Ambrose sein wird, der turnt. Aber nein.
Genau. Ja, und dann gab es diese legendäre Promo, wo dann Triple H und Randy Orton, ich glaube, Batista war dann schon weg, der war schon wieder Richtung Hollywood. Dann
der hat da gewunken, dieser legendäre Batista-Wink-Moment, wo dann wirklich so steht und
stimmt,
wie die Queen winkt im Ring.
Ja, und ja, die beiden kamen dann zum Ring und dann gab es diese Rede mit dem Plan B. Ja, und der Plan B war dann eben Seth Rollins, der mit dem Stuhl das Ende von The Shield besiegelte und erst und Dean Ambrose und Roman Reigns niederschlug und auf Seite der Authority turnte. So, das war damals der große Schock. Ich fand das super gut und vor allem hat man dann da auch wiederum Seth Rollins als ganz klaren Bösewicht etabliert und da hat man dann gesehen, so, ja, okay, da, ich fand, dass der am Anfang mega aufgeblüht ist, einfach in diesem Augenblick, wo er auch alleine stand und wo er dann alleine auch reden konnte. Und das hat schon Spaß gemacht, einfach mit ihm.
Der war aber auch gut an der Seite von Triple H. Also, ich finde, das hat man schon damals gesehen, schon dann wirklich allein einfach in diesem, als er bei NXT Champion war. Ich fand, du hast immer zwischen Rollins und Triple H so eine gewisse Chemie gemerkt, dass sie sich anscheinend sehr, sehr gut verstehen und irgendwie, also wirklich dieses, wie man ja auch dann später immer gesagt hat, ist dann dieses Mentor-Schüler-Verhältnis. Und ich glaube, das ist halt wirklich so, dass Rollins doch sehr, sehr, sehr viel von Triple H gelernt hat.
Ich glaube, dass die auch ein ähnliches Verständnis vom Wrestling haben. Also so könnte ich mir das vorstellen. Also ich glaube, dass die beiden da schon sehr ähnlich in der Art sind, wie sie Wrestling auffassen. Und natürlich, du hast es gerade gesagt, diese Mentor-Schüler-Geschichte, das passt dann natürlich auch zu. Ne? Und Seth Rollins ist ja dann relativ schnell sehr stark gepusht worden, ne? Also mit dem Sieg bei Money in the Bank, also dann hat er dann sich den Koffer gesichert, hat danach eine sehr lange Fehde mit Dean Ambrose gehabt, eine sehr lange Fehde,
die aber auch nicht so gut war.
Ja, da gab es ein paar schöne Matches dazwischen, aber es war halt eben auch einfach zu lang und nicht pointiert genug.
Das ganz schlimme Ende von dem Hell in a Cell Match, wo irgendwie Bray Wyatt mit diesem Dings kam.
Ja, das war alles nicht so optimal. Also deswegen können wir da auch ruhig so ein bisschen schneller drüber wegholpern, glaube ich. Ich glaube, was wir nochmal erwähnen sollten, ist auf jeden Fall den Royal Rumble 2015 mit diesem wirklich grandiosen Triple Threat Match gegen John Cena und Brock Lesnar.
Das war auch in so vielen Top-Matches des Jahres, wo alle gesagt haben, ja, was waren denn so die besten Matches des Jahres? Da war einfach so häufig dieses Royal Rumble 2015 Match dabei.
Ja. Das hat dann auch so viel Spaß gemacht. Also auch diese Rolle, die Brock Lesnar da gespielt hat, der ja relativ früh, ich weiß gar nicht mehr durch welche Aktion, aber der relativ früh auch verletzt gewesen ist und dann ja so komplett neben sich stand. Und du hast dieses Biest, was im einen Moment halt eben noch die Dominanz in Person ist, war dann auf einmal verwundbar und hast auf einmal gedacht, oh mein Gott, was passiert da? Und dann eben noch die Dynamik durch den Seth Rollins und dann eben John Cena durch das, was nun mal John Cena ist, irgendwie. Ja, das war halt ein richtig geiles Match einfach. Und man darf nicht vergessen, Seth Rollins war hier quasi Money in the Bank Kofferträger und trotzdem irgendwie mit als Number One Contender mit in dem Block drin. Ne? Also das spricht halt eben auch für das Vertrauen, was man da schon in ihn gesetzt hat. Und auch da wieder, es ging ja dann weiter bis WrestleMania 31. Dann gab es diesen RKO out of nowhere und diese unfassbare Aktion, wo Randy Orton den Curbstomp quasi in den RKO gekontert hat. Shaggy, wie hast du damals diesen RKO aufgenommen? Also ich bin da von der Couch aufgesprungen und hab gejohlt.
Das war krass, also das war RKO out of nowhere und das war möglicherweise der beste RKO out of nowhere, den es bisher gab. Ich fand es großartig, ich fand es super. Das war generell WrestleMania hat mir das WrestleMania, wo ich leider eingeschlafen bin. So, aber den Kampf habe ich noch gesehen und bin dann das Ende leider nicht und habe mich leider spoilern lassen, das kann man ja jetzt mal sagen, durch die WXW-App war es, glaube ich.
Ich auch.
Ja, du auch.
Oh, das tut mir leid.
Ich auch.
Ich habe es nicht vergessen, liebe WXW.
Ja, das ist, ich habe echt überlegt, ob ich das erzählen sollte, aber zum Glück machen sie es ja inzwischen nicht mehr, weil ich glaube, danach gab es ja so einen riesen Shitstorm.
Ja.
Das war wirklich so, dass ich bin dann aufgestanden und habe, ich muss ja hin und wieder mal gucken, ob ich irgendwie eine Mail oder sonst irgendwas habe als Freiberufler, und ich schalte das Handy ein und dann steht dann da irgendwie: WXW gratuliert Seth Rollins zum Gewinn des Champion-Titels, und denkst du so: Ey, ich gehe nicht auf Facebook, ich gehe nicht auf Twitter, ich gehe nirgendwo drauf, ich schalte nur mein Handy ein, und dann steht das da halt, weil das eine Push-Nachricht gewesen ist,
Das
ne?
ging mir genauso, ja, das war ärgerlich.
Ja, also ich habe es auch nicht vergessen, und deswegen, das hat mir auch so ein bisschen diesen Moment kaputt gemacht. Deswegen, Kai, du musst jetzt hier die emotionalen Kohlen aus dem Feuer holen. Wie war das damals?
Ja, ach so, ich habe es ja schon 100 Mal erzählt und ich erzähle es auch gerne noch 200 Mal.
Erzähl's einmal, Leute.
Das ist halt echt schlimm, dieses, also, dass euch das da entgangen ist, ne? Einfach nur mal, um euch ein bisschen auch anzuteasen. Weil das war echt einer der, ungelogen, das war einer der geilsten Momente der letzten 10 Jahre. Ich habe mir den so oft angeschaut. Ich weiß, ich bin einfach, ich habe das WrestleMania damals nicht live gesehen, ich habe mir das dann morgens angeguckt. Und aber auch schön jetzt nicht dieses, oh, ich skippe mal ein bisschen durch, sondern ich habe einfach von Anfang bis Ende WrestleMania Bums geguckt. Und dann war dieses Ende mit dem nicht ganz so geilen Roman Reigns gegen Lesnar mit, obwohl,
Das war eigentlich ganz
also,
gut.
ja, aber es, also so die Crowd war halt einfach nicht dabei. Und wenn die Crowd nicht dabei ist, ist halt ein Match immer automatisch einfach schlechter. So, das Match an sich, Anfang war ein bisschen langweilig. Dann irgendwann hat es aber ziemlich Fahrt aufgenommen, fand ich sehr, sehr geil. Und dann gab es da mal ein F5 und ein Nearfall und da 17 Superman Punches und Lesnar hat geblutet wie sonst was. Und als dann die Musik kam von Seth Rollins, Alter, da bin ich ausgerastet. Die Crowd ausgerastet. Wie du einfach dann Seth Rollins siehst, wie er mit diesem Koffer. Die Szene habe ich mir jetzt ungelogen mindestens schon 30 Mal angeschaut, wie er mit diesem Koffer die Rampe runterrennt, im Ring steht. Und diese letzte Sequenz, ich finde die ist so fantastisch. Mit dem ersten Curb Stomp, dann Lesnar raus. Und dann wird irgendwie Seth Rollins nochmal hochgenommen zum F5, aber Roman speert dann quasi Lesnar, während er Rollins auf den Schultern hat. Und dann gibt es halt diesen letzten Curb Stomp, diesen pervers geilen Finisher, einen der besten Finisher aller Zeiten vom Aussehen her, meiner Meinung nach. Und dann das Cover gegen Roman Reigns. Das ist einfach unglaublich. Also, das war so surreal, dass ich mir einfach, ich hab's gesehen und direkt danach habe ich mir noch zweimal angesehen. Und das war so fantastisch. Und wie du dann einfach dann Seth Rollins siehst, und du siehst einfach in seinem Gesicht, wie unglaublich glücklich er gerade ist. Ich bin ja auch so ein bisschen Fan davon, wenn du Wrestler ansiehst, dass sie sich gerade so tierisch freuen, weil die gerade erkennen, okay, ich bin gerade on top of the world, aber nicht dieses, mein Charakter ist gerade on top of the world, sondern ich als Cody Lopez, der irgendwie in meinem Garten angefangen hat, stehe gerade hier bei WrestleMania vor einer Rekordcrowd, das Feuerwerk geht gerade an, ich bin gerade Champion geworden und habe gerade das Main Event von WrestleMania übernommen. Und das fand ich so fantastisch. Das war einer der besten Momenten aller Zeiten.
Ja, das war vor allem auch sehr wichtig, um diese WrestleMania abzuschließen, weil dieser Main Event war schon von vornherein so ein bisschen negativ angehaucht, und dieser Titelgewinn von Seth Rollins hat diesen Event wirklich gerettet und hat auch diesen Main Event halt wirklich episch gemacht, um es einfach mal so zu sagen. Ja, Shaggy, hast du den Event und das Main Event trotzdem noch genießen können, obwohl du gespoilert worden bist?
Ja, ich habe es natürlich noch genießen können, aber es war natürlich ein bisschen ärgerlich, wenn man das dann schon wusste. Im Jahr zuvor bin ich übrigens auch bei WrestleMania eingeschlafen und bin aufgewacht, als Brock Lesnar gefeiert hat nach dem Match gegen Undertaker. Das war auch sehr ärgerlich.
Was ist denn los mit dir?
Das ist mir übrigens aber auch passiert bei WrestleMania 30. Da war ich auf dem Weg nach Frankfurt, nicht nach Frankfurt, nach Hamburg mit der Bahn und bin halt extra früh aufgestanden, habe mir damals über dubiose Wege schnell die WrestleMania noch auf den Rechner gezogen, und saß dann halt irgendwie im Zug. Es war halt, keine Ahnung, 6 Uhr morgens oder 5 Uhr morgens, als ich dann da Richtung Hamburg fahren musste, weil ich um 10 Uhr da sein musste, und bin dann irgendwo in der Undercard eingeschlafen und bin dann bei dem dum 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 dum
Ja.
dum wach geworden, so: Das kann doch nicht wahr sein. Erstmal wieder zurückgespult, so: Scheiße, Brock Lesnar hat den Undertaker besiegt, so.
Soll ich mal was erzählen zu dem Match? Ich habe das Match bis heute nicht gesehen, ne? Ich habe das Match. Ich habe damals. Das ist auch die dümmste Scheiße auf der Welt, ne? Da wirst du wirklich. Du hast quasi Facebook deinstalliert. Du hast quasi dein Handy aus dem Fenster geschmissen, damit du nirgendwo gespoilert wirst, weil da war ich nämlich noch in der Schule. Und Schule ist halt schwierig, weil muss man hingehen, im Normalfall. Obwohl, ich hätte einfach nicht gehen sollen, ganz ehrlich. Ich war auch einfach dumm. Deswegen halt Facebook deinstalliert und Twitter 17 Mal abgeschlossen, Schloss ums Handy gemacht und sowas, Daumen abgehackt, damit ich nicht rumtippen kann. Und dann ist einfach der Kollege, mit dem ich das dann gucken wollte, die ganze Zeit schon in der Schule so, gleich WrestleMania, gleich WrestleMania. Und dann geht er auf die Seite der Bild. Ich weiß, warum geht er auf die Seite der Bild? Ist doch ein Affe. Und sieht, und die Bild-Zeitung schreibt einfach, ja, hier ist Streak vom Undertaker beendet. Und dann hatte ich sowas von keinen Bock mehr auf das. Ich habe das dann bis heute nicht geguckt, ne? Das
Oh.
hat mich so genervt und ich dachte so, nee. Weil das ist einfach Kacke. So, das, weil Undertaker-Matches bei WrestleMania haben halt auch einfach davon gelebt, von diesem, okay, wird die Streak jetzt gebrochen oder nicht?
Ja, das stimmt schon.
Also klar, so ein Shawn Michaels kannst du dir immer noch angucken, einfach eins der besten Matches, aber dann habe ich mir gedacht, ach, dann brauche ich das auch nicht sehen, dann leckt mich doch mit eurem dummen Spoiler.
Ja, lass mal zurück zum guten Seth Rollins kommen hier.
Genau.
Der war, wie du schon gesagt hast, on top of the world. Das wurde dann noch getoppt eigentlich, dadurch, dass er dann beim SummerSlam 2015 noch den US-Title dazu gewonnen hat, war Doppel-Champion, hat Sting besiegt, leider in einem ganz schlechten Match und mit einer Verletzung von Sting.
Dieser fantastische, dieses fantastische Power Ranger Outfit übrigens beim SummerSlam fand ich sehr, sehr gut. Und ich fand es
mit
auch
Jon
geil,
Stewart.
wie er beide Titel getragen hat. Also das hat seinen Charakter noch mehr unterstrichen, dieses Arrogante. Und du hast halt den WWE-Titel auf der einen Schulter, den US-Titel auf der anderen Schulter. Das sah halt schon sehr, sehr geil aus. Also
Ja,
das mit Jon
das Match
Stewart
war
war
auch sehr
kompletter
gut.
Müll, aber.
Genau, das Match muss auch, war auch sehr gut. Dass Jon Stewart da irgendwie eingegriffen hat, war halt irgendwie so, das hat für mich so ein bisschen diesen Sieg madig gemacht. Ich finde, das
Ja,
hätte
hat
es
ein
nicht
bisschen
gebraucht.
geschmälert, ne? Sehe ich
Ja,
auch so.
absolut. Gleiches hier Night of Champions im Match gegen Sting. Da war es natürlich echt bitter, dass sich das Ding die Nackenverletzung zugezogen hat bei der Buckelbomb. Ist halt eine riskante Aktion. Sting hat es anscheinend, wie er später gesagt hat, nicht richtig genommen. Ist halt unglücklich, ist halt Wrestling, ne? Aber das war halt auch so ein Moment, da hast du auch wieder vom Fernseher gesessen, hast du gesagt, oh je, was ist jetzt da passiert? Ne? Da wird Wrestling dann auf einmal sehr, sehr real und da macht man sich dann auch sehr, sehr viel Sorgen drum. Und das war auch, wie ich fand, ein sehr ja, blödes Ende einfach für die Karriere von Sting. Also, Shaggy, du als alter Mann, wie hast du das aufgefasst damals mit Sting und dann auch mit dem Karriereende?
Ja, ärgerlich. Also ich meine, ich habe mich trotzdem auf das Match gefreut. Das war ja auch richtig gut aufgebaut. Klar wusste man, dass Sting jetzt nicht mehr die Leistung bringt, die er vielleicht 10 Jahre zuvor gebracht hat. Aber gefreut habe ich mich trotzdem auf das Match. Zumal auch an dem Tag Seth Rollins ja zweimal angetreten ist. Er hat ja vorher gegen John Cena schon seinen US-Titel wieder verloren an dem Abend. Und das war sein
Stimmt, der hat ja
zweites
Double
Match.
Duty.
Genau. Und dann es war Night of Champions. Und dann musste ja jeder T Champion T seinen Titel verteidigen. Naja, auf jeden Fall habe ich mich auf das Match gefreut. Jetzt sage ich zum dritten Mal. Letzten Endes war ich natürlich ein bisschen enttäuscht. Sting konnte jetzt nicht so viel zeigen und die Verletzung am Ende, die jetzt auch zu Stings Karriereende geführt hat, sehr ärgerlich, aber Seth Rollins kann da natürlich nichts für. Das ist Wrestling, das kann halt leider passieren.
Genau,
Da gibt
und
es ja auch die Geschichte, dass dann quasi Rollins dann auch irgendwie unter Tränen in diesem Ambulance, also in diesem Krankenwagen mitgefahren ist, sich auch irgendwie zigtausendmal entschuldigt hat und gesagt hat, tut mir so leid, tut mir so leid, tut mir so leid.
ja, ich glaube halt schon, gerade wenn du halt, das ist ja einer, sind wir ehrlich, also Sting ist, glaube ich, für jeden Wrestler, der, keine Ahnung, nach 1990 oder so irgendwas zwischen 85 und 90 geboren ist, ist er wahrscheinlich einer der Helden einfach. Ne? Und wenn du den dann quasi in Rente schickst, gefühlt, ne? Auch wenn es nicht deine Schuld war, aber du machst dir natürlich da Vorwürfe in dem Moment. Ne? Und ich glaube, jeder Wrestler macht sich auch Vorwürfe, wenn sich sein Partner, Gegner, Anführungsstrichen, im Ring verletzt, ne? Das tut, glaube ich, jedem dann genauso weh. Und hier war es wahrscheinlich noch viel trauriger einfach. Ne? Thema Verletzung ist ja dann auch für Seth Rollins irgendwie dann relativ schnell akut geworden. Ne? 4. November 2015, im Match gegen Kane, beim House-Show-Match, wo er sich das komplette Knie zerschossen hat. Also bei einem Turnbuckle-Powerbomb, wo er blöd aufgekommen ist. Also ich glaube, die Bilder haben wir alle vor Augen.
Echt ein blöder
Oder
Move, ne? Alles, was passiert ist bei dieser Buckelbomb.
ja. Das war eine Turnbuckle-Powerbomb, das war eine andere Aktion, aber nichtsdestotrotz, da ist er ja quasi über Kane rübergerutscht und hätte dann diese Powerbomb zeigen sollen. Ja, und hat sich dabei eben Kreuzband und Meniskus und ich weiß nicht was alles angerissen und musste dann seinen Titel nach 221 Tagen vakantieren. Und jetzt mal die Frage, weil das so oft im Internet kritisiert wird, wie empfandet ihr den Title Reign von Seth Rollins? Viele beschweren sich ja darüber, dass sie sagen, ja, Seth Rollins wurde so feige dargestellt und ne, und man hat ihn nicht gut genug aussehen lassen und man hätte ihn viel dominanter präsentieren müssen. Shaggy, hast du das auch damals so aufgefasst?
Das war auch die Zeit, wo er dann immer mit J&J Security aufgetreten ist und die auch das etliche Male geholfen haben, dass Seth Rollins seinen Titel nicht verliert und ihm auch zum Sieg geholfen oder Disqualifikation eingebracht haben. Klar war es ein bisschen ärgerlich, aber auf der anderen Seite war er einfach der es hat zu ihm gepasst, diese Rolle des Feigenheels, der durch Betrug seinen Titel gewinnt. Es hätte ihm natürlich auch nicht geschadet, ihn ab und an ein bisschen stärker darzustellen. So hatte man das Gefühl, dass er ohne die J&J Security gegen den richtigen Gegner dann möglicherweise auch keine Chance hat. Aber letzten Endes, ich meine, ihm hat es nicht wirklich geschadet. Ich fand ihn, er war ja über 220 Tage, wie du gesagt hast, World Champion. Das muss man auch erstmal bringen, so eine Leistung. Also von daher fand ich sein Titel waren cool. Sicherlich hätte man ihn etwas stärker darstellen können, aber nicht müssen.
Ja, also ich finde, was man auf jeden Fall bei ihm gesehen hat, war einfach das Potenzial, was er an Charisma auch mitbringt. Wo man ja immer bei The Shield immer so ein bisschen gedacht hat, so, ja, das ist halt der Zauberer im Ring so ein bisschen, ne? Der ist der Architekt, ne? Der hat den Kopf und so, aber hat ja nicht wirklich viel geredet. Und hier finde ich, in diesem Title Run hat man erstmal gesehen, so, oh mein Gott, der kann ja wirklich sprechen und da waren wirklich gute Promos dabei. Und das war eigentlich so das, was für mich eigentlich an diesem Title Reign am wichtigsten gewesen ist, weil der hat mir wirklich teilweise sehr, sehr viel Spaß gemacht in der Art und Weise, wie er sich verhalten hat, diese Arroganz, wie er die rübergebracht hat. Kai, wie hast du das damals gesehen? War er zu schwach oder warst du d'accord damit?
Also ich glaube, wir alle, und ich meine wirklich jeder, hat sich überall darüber aufgeregt, auch im Internet immer dieses, okay, Raw Main Event, keine Interference. Also das war
Ja.
schon arg nervig und das war auch, hat auch keinen Spaß gemacht zu gucken. Aber wenn du jetzt wirklich Matches hattest, wo du gesagt hast, okay, jetzt, Seth Rollins hat eigentlich immer gut gewrestelt. Also das war, konnte man sich immer ansehen, nur die Enden waren sehr, sehr häufig leider einfach blöd und nicht dementsprechend befriedigend, was man hätte sehen wollen. Weil dort ist dann immer, okay, es ist halt wieder Kane. Okay, es ist halt wieder Kane. Und dann
Oder
kommt da wieder
J&J.
Kane raus oder J&J. Und es war halt sehr, sehr monoton irgendwann nach einer Zeit. Aber diese, an sich, die Promos, die er gehalten hat, auch diese ekelhafte Seth Rollins-Lache. Also der Charakter war auf jeden Fall super. Aber was halt auch das Problem war, wir waren alle, glaube ich, so ein bisschen Authority-überdrüssig. Weil
Ja.
die lief da ja schon wirklich sehr lange und die lief da ja schon seit dieser Daniel Bryan-Geschichte. Und dann war sie halt immer noch da und es war so, ja, jetzt langsam kann aber auch mal gut sein. Und dann hast du jetzt halt die Authority nochmal da mit Rollins. Und dann wurde es irgendwie noch, also es hat sich sehr, sehr gestreckt angefühlt und war dementsprechend auch sehr langweilig. Also ich hätte lieber dann wirklich gehabt, dass Rollins auch mal alleine gekämpft hätte. Das war ja das, worüber sich alle beschwert haben. Aber ich habe die Theorie, dass, so wie ich WWE kenne, ich glaube, die hätten Rollins den Rekord von Punk brechen lassen. Das ist eine sehr starke Vermutung von mir. Da WWE ja sowieso sehr erpicht darauf ist, Rekorde zu brechen, immer wenn es irgendwie einen Rekord gibt, den man gebrechen kann, sowieso. Und auch gerade wenn es halt der nochmal von CM Punk ist, in der Situation ist es nochmal doppelt blöd. Ich glaube, dass Rollins den Rekord gebrochen hätte. Und dass sie wirklich dann so lange auf Rollins rumgeritten wären, dass sie gesagt haben, nee, du hältst den jetzt auch wirklich so lange. Ja, war sehr dumme Wortwahl.
Gesetzt hätten, wäre die richtige Wortwahl gewesen.
Ja, ich wollte halt auch mal ein bisschen erotisch wirken. Also, seht ihr
Ja,
das auch so? Ich
das
glaube.
kann durchaus möglich sein. Ich habe da noch nie drüber nachgedacht, ehrlich gesagt, aber klar, also so stark wie WWE hier auf Rollins gesetzt hat, also trotz hier ein paar Höhen und Tiefen, aber nichtsdestotrotz kann ich mir das durchaus vorstellen, dass sie den auch bis WrestleMania Jahr drauf oder noch ein bisschen länger den Titel hätten halten lassen können. Klar.
Aber ich glaube, so wie man ihn auch dargestellt hat, war von Anfang an irgendwie geplant, irgendwann die Fehde gegen Triple H zu starten. Das war schon, glaube ich, von Anfang an klar.
Die sollte ja
Genau,
auch
und
früher
das.
kommen eigentlich, als so wie wir sie dann jetzt bekommen haben. Eigentlich sollte das ja schon alles viel früher laufen, wenn man jetzt den ganzen Dirt-Sheets und Gerüchten glaubt. Aber dann kam ja halt diese, leider die Verletzung dazwischen, die den auch wirklich sehr lange außer Kraft genommen hat. Wodurch er auch ein ganzes WrestleMania verpasst hat, was ihn natürlich auch dementsprechend sehr, sehr stark genervt hat.
Ja, es ist halt immer ungerecht und so eine Reha von der Knieverletzung ist auch echt sehr unangenehm, wenn du dann eben noch so einen Kampfstil hast wie ein Seth Rollins, ist es noch viel unangenehmer. Ganz klar, das ist ein einschneidender Punkt in der Karriere. Es hat ewig lang gedauert und dann wurde ja auch diese Fehde mit Triple H, ja, die kam ja dann erst danach eigentlich. Ne? Es kam erstmal das Comeback, gab es ja dann bei, also wir überspringen jetzt einfach mal diese Knieverletzungsgeschichte, da kann jeder sich die 24-Doku anschauen zu Seth Rollins.
Die
Das
macht es
ist ein
auch viel, viel
schönes.
besser als wir, weil die super ist.
Genau, da gibt es noch Bilder dazu und so, deswegen die ist super, schaut euch die an, wenn ihr die noch nicht gesehen habt.
Die ist aber, Olaf, die ist so gut, dass dann auch jeder Fan wollte, dass Seth Rollins wiederkommt. Und jeder hat darauf gewartet, dass er wiederkommt. Und
Und alle haben ihn geliebt.
alle haben ihn geliebt dafür, für diese Doku, für das Kämpfen zurück in den Ring, die Verletzungen zu überstehen. Und dann kam er auch zurück. Aber.
Genau. Ja, beim Comeback selber war es ja cool, weil da hat er ja Extreme Rules, da hat er dann nach dem Main Event eingegriffen. Main Event war Roman Reigns gegen AJ Styles. Roman Reigns hat das Ding gewonnen und dann kam Seth Rollins raus, hat den Pedigree gegen Roman Reigns gezeigt und hat damit gesagt, so, ich bin wieder da und ich will meinen Gürtel wieder da, wieder zurückhaben. Ne? Und na klar, Roman Reigns war und ist Babyface, aber es hat trotzdem dafür gesorgt, dass Seth Rollins eine riesengroße positive Reaktion von den Zuschauern bekommen hat, ne, weil A, es ist Roman Reigns und B, es ist Seth freaking Rollins, der wieder zurück ist, ne, also von daher, an diesem Abend war die Welt noch in Ordnung. Das Problem war der Abend drauf, wo sich dann Seth Rollins erklären musste.
Und wir alle haben ja gesagt, okay, Seth Rollins Face, der macht jetzt alles, der perfekte Face-Turn, das wird super, also das, und alle haben gesagt, das wird jetzt richtig geil, aber dann kam Raw, nicht wahr, Olaf?
Ja, genau, nee, und dann hat er eigentlich nichts anderes gesagt als, ja, ihr habt mich zwar unterstützt, aber ich brauche euch eigentlich gar nicht, ne? So, und er stellt sich auf einmal gegen das Publikum und das, obwohl eben WWE so geschickt versucht hat, irgendwie das Publikum auf seine Seite zu bringen mit dieser 24-Doku. Und wann ist jemals ein Wrestler gerade in dieser Position irgendwie so lange verletzt gewesen und ist dann als Heel wieder zurückgekommen? Selbst ein Triple H wurde damals ganz klar als Babyface positioniert, nachdem er sich da seinen Oberschenkel zerschossen hat.
Und sind wir mal ehrlich, das war einfach wirklich die komplett generische Scheiß-Heel-Promo, ne? Also, das war jetzt auch nicht irgendwie, wofür du Charisma brauchst. Das war einfach nur, ja, ich war weg, aber ihr habt mich ja gar nicht vermisst und jetzt bin ich da und jetzt tut ihr nur so, als hättet ihr mich vermisst. Also, das war genau. Auch nicht, wo du sagen müsstest, boah, da hat der jetzt aber krass einen rausgehauen und mit der Crowd gespielt, sondern das war einfach nur, das ist so, als würdest du sagen, ja, ich bin gerade in Pittsburgh und Pittsburgh ist richtig kacke. Und deswegen boom, also das war komplett 0815 generisch und wirklich total konträr zu dieser fantastischen 24-Doku.
Ja, und vor allem, man hat es ja dann auch die Wochen drauf dann schon wieder so ein bisschen zurückgenommen irgendwie, wo man dann ja doch wieder das Gefühl hatte, dass er doch wieder so mehr Face war. Und man hat dadurch dann das Titelmatch, was er dann bei Money in the Bank 2016 gehabt hat gegen Roman Reigns, das hat man dadurch, finde ich, auch entwertet. Also irgendwie, weil er war halt da so weder Fisch noch Fleisch und man wusste nicht, soll man ihn jetzt hassen, soll man ihn jetzt lieben, soll man sich freuen, dass er wieder da ist, soll man irgendwie, soll es einem egal sein, man weiß es nicht. Und passend dazu hat er dann auf einmal, nachdem er eigentlich diesen Feel-Good-Moment gehabt hat gegen Roman Reigns, hat er dann ja direkt nach ein paar Minuten den Belt wieder verloren an Dean Ambrose, der sich am selben Abend den Money in the Bank Briefcase gesichert hat. So, schwupps. Also die Shield-Members haben quasi das Gold unter sich ausgemacht und am Ende geht nicht der wiedergekehrte Seth Rollins mit dem Gold nach Hause, sondern Dean Ambrose. So, ich weiß.
Das war auch der Moment, den wir eigentlich alle haben wollten. Also das war ja dieses, okay, alle vom Shield sind jetzt gerade hier und alle waren innerhalb von 5 Minuten Champion. Das war dieses, eigentlich wollten wir das alle sehen. Wir wollten alle dieses Triple Threat Match sehen. So, lasst doch jetzt mal endlich kommen hier, jetzt macht doch die drei und jetzt los, wir wollen das jetzt. Aber WWE hat da auch leider irgendwie ein bisschen zu spät gezündet. Weil du hattest dann ja irgendwann das Triple Threat Match, aber bei so einem B-Pay-Per-View, soweit ich weiß.
Genau, das war bei, was war das
eigentlich? Battleground. Ich glaube, es war Battleground.
Battleground?
Ja.
Oh nein, Battleground.
Unser allerliebstes Pay-Per-View.
Ja, es war ja auch noch diese Geschichte mit der Wellness Policy und Roman Reigns war doch auch vorneweg, wo man gar nicht genau gewusst hat, wie dieses Match stattfinden sollte.
Wo dann quasi die Promo aufgebaut wurde, wo dann immer gesagt haben, Seth Rollins und den Ambrose so, ja, wir kämpfen jetzt ja und du und ich und Roman so, ach nee, Roman ist gar nicht da, ja, blöd gelaufen. Und dann ja. Im Match auf einmal kommt Roman raus. Aber es war halt auch allen bekannt, dass Roman dabei ist. Aber das war einfach nicht gut. Und da gab es ja auch immer diese Vermutung, dass dann WWE gesagt hat, dass sie die Police, also dass sie diesen Verstoß auch so bekannt gemacht haben, dass klar wird, weil das ist ja, glaube ich, irgendwie ein Tag dann vor Battleground abgelaufen, also diese 30 ja, ja. Tage.
Ja.
Das war auch, ja. Es ist halt alles sehr, sehr dumm gelaufen und das hat auch dieses. Das war auch dieser epische Moment, wie halt bei den Wyatts und The Shield, was man haben wollte. Man wollte ja immer dieses, okay, jetzt gibt uns am besten einfach die drei von The Shield um den Titel im Main Event von WrestleMania. Und dann kam es irgendwie nie dazu und dann auf einmal war der Brand-Split und dann musste man es halt irgendwie machen. Ja. Aber dann war es auch, wie Olaf so schön gesagt hat, weder Fisch noch Fleisch.
Ja, genau das. Und dann gab es ja dann eben den Brand-Split. Ja, das ist dadurch halt eben zwei Champion-Gürtel. Dean Ambrose hat den Belt mit zu SmackDown genommen und hat da einen sehr langweiligen Title-Run hingelegt, muss man leider so sagen.
Obwohl das davor noch cool war eigentlich. Weil das du war okay. In der allerersten SmackDown-Episode dieses Match zwischen Rollins und Ambrose, glaube ich. Und der Gewinner nimmt halt den Titel mit zu der Show. Und sind wir mal ehrlich, wir hätten alle nicht gedacht, dass Ambrose das Ding gewinnt. Also,
ja, es gab ja auch dieses False Finish irgendwie, dass man nicht genau gewusst hat, wie ist der Kampf wirklich ausgegangen. Da gab es das Rematch und so weiter und so fort. Das stimmt schon, das hat noch funktioniert, aber nichtsdestotrotz, was dann danach kam, als dann Dean Ambrose wirklich der SmackDown-Champion war, das war nicht so richtig geil.
Da hatten wir zum Glück AJ Styles, das war toll. Dankeschön, AJ Styles.
Genau, das kam dann danach und dann war alles wieder gut. Seth Rollins derweil war ja dann plötzlich wieder im Titelgeschehen mit drin. SummerSlam 2016, Match gegen Finn Bella um den neu erschaffenen Universal Championship. Ja, und auch da eine Verletzung und dann schon wieder vakantierter Belt irgendwie tags drauf nach dem SummerSlam. Auch da wieder und dann gewinnt plötzlich Kevin Owens das Gold mithilfe von Triple H und dann eben durch Turn von Triple H zu Seth Rollins. Entsprechend, es ist irgendwie so, die Verletzungen ziehen sich hier irgendwie so durch, das ist ganz merkwürdig.
Ich hab also alles sehr, sehr holprig einfach, also wirklich sehr, sehr holprig.
Da musste sehr oft improvisiert werden.
Wir haben Turn zu Kevin Owens. Du hast Seth Rollins gesagt. Der Triple H Turn zu Kevin Owens,
Der Heel Turn zu Kevin Owens und gegen Seth Rollins natürlich. Also sprich Triple H griff für Kevin Owens ein, verpasste Rollins den Pedigree und dadurch gewann Owens dann den Titel. Ja, ne, und dadurch war dann eben die Fehde zwischen Triple H und Rollins endgültig gestartet. Und Shaggy, erzähl doch mal so ein bisschen ganz kurz den Rundown von der Triple H-Seth Rollins-Fehde. Die haben wir garantiert alle noch ganz gut im Kopf. Da haben wir auch hier im Headlock-Podcast oft genug drüber gesprochen, aber einmal so im Schnellverfahren und
vorher noch. Ich würde gerne lieber noch kurz was anderes vorher sagen, weil wir
dann sag was
eine wichtige vorher. Sache eigentlich, wir haben es nur kurz erwähnt, er hat ja auch Finn Balor quasi verletzt in dem Match. Und da gab es ja damals die große Diskussion, ist Seth Rollins ein gefährlicher Wrestler, weil auch sich Bret Hart damals noch eingeschaltet hatte. Und
was war denn immer dieses 4 von 10? War das? Ach nee, das war was anderes. Stimmt, Bret Hart hat immer nur gesagt, ja, der ist mega unsafe.
Ja, ja, der ist sehr unsafe und passt doch mal ein bisschen auf, lasst ihn, wir könnten ihn doch nicht so pushen, so jemanden, der alle verletzt und sowas. Bret Hart hat sich dann aber auch irgendwann später auch, glaube ich, bei Rollins dann noch entschuldigt für die Aussagen. Aber zu dem Zeitpunkt, das war groß in der Presse und da hat man halt gehört, wie jemand wie Bret Hart, der immer safe gewirkt hat, sich über jemanden wie Seth Rollins aufgeregt hat.
Ja, das stimmt. Darfst du aber trotzdem über die Triple H-Fehler jetzt reden.
Ach, wir haben die Dickpics vergessen. Nur aber ganz kurz, es gab auch Dickpics. Die gab es auch noch.
Die sind aber ja fast noch richtiger. Das hat genau die Nacktbilder. Als er rausgekommen ist, dass Seth Rollins... Ich rede lieber über sowas, Olaf. Das ist doch schöner,
ja, über
die Fehde zu reden, weil die leider kein richtiges, schönes Ende hatte, muss man sagen. Naja, zu dem Zeitpunkt hatte Seth Rollins wohl eine kleine Affäre mit...
Mit dieser Nazi-Ollen, ne? Die hat doch überall auf Instagram so Hakenkreuz und so gepostet. Und so geschrieben, dass die Weißen viel besser sind und die Schwarzen alle schlecht. Das kam dann danach noch raus. Das war ganz, ganz schlimm. Wie hieß die nochmal? Diese
Sarah
Schreiber oder sowas. Ganz, ganz schlimme Olle. Sieht aber gut aus.
Ja, trotzdem darf sie das nicht schreiben. Nee. Jedenfalls ist über seinen Twitter-Account oder ich weiß gar nicht mehr, ist ein Foto, ein Nacktfoto von Sarah Schreiber aufgetaucht oder gepostet worden, was die Verlobte von Seth Rollins damals gesehen hat. Und die daraufhin hat dann Nacktfotos von Seth Rollins gepostet. Und
so eine krasse Aktion eigentlich, ne? So eiskalt.
Ja, schon hart, aber... Ja. Kann man dann auch irgendwie verstehen. Das war auch eine Sache, die er dann trotzdem auch überstanden hat. Ich meine, es gibt andere Wrestler, die durch solche Aktionen ihre WWE-Karriere beenden mussten quasi. Aber Seth Rollins, in dem hat man was gesehen, in dem hat man auch weiter aufgebaut. Und Kai kann jetzt doch mal über die Triple H-Story-Geschichte erzählen.
Genau.
Komm, Kai, einmal ganz kurz.
Ja, das war nämlich dieses Problem, was ich hatte, weil du hattest quasi dieses geile Potenzial, nachdem nämlich Triple H dann quasi geturnt ist gegen Rollins und zu Owens. Das war ja irgendwie im August und dann haben alle gesagt, ja, das ist jetzt passiert und jetzt ist Triple H erstmal weg und dann so, war irgendwie Rollins in so einem kryptischen Schlaf oder so, keine Ahnung, oder kybernetischen Schlaf, dann im Januar ist ihm aufgefallen, warte mal, wir haben ja bald WrestleMania und Triple H, da war ja was und dann, also das lag halt so lange auf Eis, dass ich das schon echt dumm fand, aber dann, als die Fehde so anfing und auch schön, als dann Rollins nochmal bei TakeOver aufgetaucht ist und auch die Fehde mit Stephanie, wo er so meinte, ja, was denn, wenn deine Kinder aufmachen, wo dann irgendwie der krasse Athlet gesagt hat, okay, ich verwichse irgendwie 6-jährige Mädchen, aber hey, ist seine Sache. Das hat schon sehr, sehr gut Fahrt aufgenommen. Und da waren wir auch alle so, ich weiß noch, dann in den Podcast, die kamen, wo wir alle gesagt haben, okay, das Match wird geil, das wird Hammer und die Fehde und die.
Wir haben alle gesagt, so, das wird Match of the Night, wenn das so richtig gut wird. Und wenn das so wird wie Daniel Bryan gegen Triple H von WrestleMania 30, das wird Match of the Night. Und dann kam Grütze dabei aus. Man darf natürlich nicht vergessen, dass sich dazwischen noch Seth Rollins auch noch verletzt hat.
Da war nämlich das Problem nochmal mit Seth Rollins. Und ich weiß noch, wie wir da alle hier im Podcast saßen und gesagt haben, okay, scheiße, Rollins ist jetzt verletzt. Und da war ja dieses, schafft er WrestleMania, schafft er es nicht, schafft er es doch. Und ich bin mir auch heutzutage noch sicher, der war nicht ansatzweise bei 100%.
Also nee, überhaupt
auch,
nicht.
Auch so, wie der das Knie belastet hat und sowas, das war echt nicht gut. Das war immer sehr, sehr, also er war auf jeden Fall geklärt, weil sonst würde WWE den ehrlich in den Ring steigen lassen. Und das hast du ja auch schön mit diesem Unsanctioned Match gemacht. Aber dadurch ist einfach dieser Fehde so viel Zeit verloren gegangen, was halt echt schade war. Weil du hattest dann immer diese halbgaren Aufeinandertreffen, wo du immer sagen konntest, okay, aber bitte pass auf, dass jetzt halt Rollins nichts passiert am Bein. Klar, da gab es dann mal irgendwie von Triple H die Schläge mit der Krücke und sowas. Aber es ist doch einfach sehr viel Zeit dann verloren gegangen, die du in diesen Aufbau stecken konntest, der ja eigentlich schon mitten im Gange war und uns auch alle gehabt hat. Wo wir alle wollten, okay, das wird richtig, richtig gut. Und dann war eben dieses WrestleMania 33 Match, was ich jetzt letzte Mal nochmal gesehen habe mit meiner Freundin, die ja zu dem Zeitpunkt auch, weil sie ja durch Rollins quasi zum Wrestling überhaupt gekommen ist, unglaublich großer Rollins-Fan war und dann gemerkt hat, also selbst sie so als richtig Fangirl und war so, Kai, das Match war echt langweilig und ja. Ich hab's auch nochmal gesehen, die Crowd war auch nicht dahinter und was man trotzdem noch dazu sagen muss, der hat ja Rollins auch den Michael Jordan gemacht und hatte anscheinend auch ziemlich ekelhaftes Fieber an dem Tag. Also was auch noch dazu kam zu dieser Knieverletzung. Also Rollins war, glaube ich, irgendwie so halb tot im Ring, hat natürlich trotzdem gut abgeliefert, aber das Match ging einfach zu lang und hat komischerweise, ich weiß aber auch nicht, warum es nicht connected hat. Also es hat ja von Anfang an nicht connected und das habe ich nicht verstanden.
Tja, man weiß es nicht, ne? Was halt manchmal nicht funktioniert. Also irgendwie, ich kann es dir auch nicht genau sagen, wir haben das hier bei der WrestleMania Review auch gesagt, aber das hat vorne und hinten nicht funktioniert, die Dramaturgie hat irgendwie nicht gepasst, vielleicht auch hat man den perfekten Moment verpasst, um irgendwie dieses Match zu bringen? Ich weiß es nicht.
Das wäre ein Jahr vorher gewesen. Das Match war einfach nicht mehr heiß. Die Geschichte war einfach nicht mehr heiß. Ja. Trotz dieses Auftauchens von Seth Rollins bei TakeOver. Das war noch interessant. Aber ansonsten war es einfach nicht mehr heiß. Was aber interessant und witzig, eine witzige Geschichte war, waren die Entrances da vor dem Kampf, weil Triple H ja diesen riesen Entrance hatte, kam er nicht mit dem Bike rausgefahren und
mit diesem Trike oder wie heißen die Dinger da?
Genau.
Ja, ein Trike mit Stephanie hinten drauf
und Seth Rollins kam raus mit einer kleinen Fackel.
Obwohl der Effekt sah aber trotzdem cool aus, wo er das dann quasi auf dem Boden gehalten hat und dann auf einmal hat dieses Feuer verbreitet. Also es war jetzt schon nicht schlecht gedacht und hat auch so nach dem Motto, ja, ich zünde jetzt hier dein Königreich an und sowas, weil wegen Kingslayer. Genau. Also so rein bildlich und metaphorisch war das schon in Ordnung.
Ja, aber der Kampf war halt nicht, der hat dich emotionalisiert, der war einfach zu lang und das war auch irgendwie zu zäh und alles. Also wir haben schon oft genug drüber gesprochen, das war leider nichts. Und auch irgendwie seit diesem Kampf habe ich auch das Gefühl, dass Seth Rollins so ein bisschen im Nirgendwo herumgeistert. Und damit kommen wir jetzt auch so ein bisschen in die Gegenwart, weil, sind wir ehrlich, so seit WrestleMania ist mit Seth Rollins nicht viel passiert. Also ich kann mich echt an kaum was erinnern, wenn ihr mich jetzt gerade so spontan fragt. Ich bin auch ein bisschen durch gerade. Aber nichtsdestotrotz, das Letzte, was jetzt wieder auf Seth Rollins zukommt, ist natürlich dann die Shield Reunion. Das wird ja gerade angedeutet mit dem Programm mit Dean Ambrose. Ist das der einzige Weg, um Seth Rollins wieder interessant zu machen, dass man sozusagen die Vergangenheit wieder ausgräbt und ihn da wieder zurückbringt? Kai, wie denkst du darüber?
Oh, also ich glaube, es ist definitiv nicht der einzige Weg. Also das glaube ich auf keinen Fall. Weil Rollins ist einfach zu gut dafür und hat auch einen zu guten Charakter eigentlich. Das Problem ist, dass er jetzt halt dieses halbgare Face ist, was halt immer rauskommt und sagt, hier die Leute und was ich gemacht habe, das war ja so schlimm. Obwohl er sich damals so gefeiert hat, so, ich war halt so geil und ich habe euch alle verarscht. Und jetzt ist er so ein bisschen, ja, tut mir leid und ich muss ja auch jeden Tag damit leben, was ich damals gemacht habe. Das ist halt ein sehr, sehr langweiliger Charakter, wo du auch einfach nicht hintersteckst. Dieses, ja, okay, das tut dir jetzt leid, aber dann, ist das jetzt dein Charakter, dass dir das leid tut? Weil das ist dann so ein bisschen langweilig, finde ich. Und deswegen ist auch keiner mehr so hinter Rollins. Du hast halt immer diese guten Matches, aber ist jetzt nicht so, sagst, oh Mann, der Charakter, den will ich jetzt aber, da will ich jetzt aber wissen, wie es mit dem Charakter weitergeht.
Ich finde aber auch die Matches, also haben nicht mehr so den Drive derzeit. Also die holen mich persönlich jetzt nicht mehr so ab. Und ich kann dir nicht genau sagen, wieso, ob das einfach am Rollins Charakter liegt. Oder Ich weiß nicht, ich habe auch das Gefühl, dass er A, so ein bisschen mehr aufpasst, also so ein bisschen vorsichtiger geworden ist im Vergleich zu früher, vielleicht auch durch die Verletzungen. Aber ich habe das Gefühl, dass er derzeit so ein bisschen sehr auf Nummer sicher geht. Und das wirkt sich bei mir irgendwie darauf aus, dass es wirkt so ein bisschen runtergespult manchmal bei ihm. Shaggy, siehst du das auch so? Hast du auch das Gefühl, dass da, oder ist das nur mein subjektives Empfinden?
Ja, es gibt viele, die das so sehen. Da stehst du nicht alleine, Olaf. Nach dieser wirklich langweiligen Fehde mit Bray Wyatt dieses Jahr, die wir jetzt zum Glück unterschlagen haben,
Ja, stimmt, oh Gott.
ist es auf jeden Fall, ich finde es eigentlich jetzt wieder eine gute Story mit Dean Ambrose zusammen. Und ich glaube, dass sich das auf jeden Fall in eine richtige Richtung entwickelt. Und ich glaube, es tut Seth Rollins gut, wieder diese Geschichte jetzt gerade. Das ist ja eine wichtige Geschichte um den Tag-Team-Titel. Ist es, und um deine Frage zu beantworten, ist es nicht die einzige oder die einzige Möglichkeit, Seth Rollins wieder overzubringen, ist es aber eine gute Möglichkeit. Ich finde, die Geschichte nimmt mich ein bisschen mit. Ich finde es interessant und ich finde, beim SummerSlam können wir ein richtig gutes Tag-Team-Match erwarten.
Das auf jeden Fall. Also, da ist ja das Tag Team Match gegen Cesaro und Sheamus geplant, so wie es aussieht. Und da erwarte ich auch einen richtig, richtig, richtig schönen Kampf. Und ich muss auch sagen, also, wir haben auch dazu noch Fragen, da kommen wir gleich zu. Ich glaube halt auch, dass die Shield Reunion wird es geben. Und ich glaube auch, dass das Dean Ambrose und Seth Rollins aktuell gut tut, das Programm. Also, ich finde, das harmoniert gut. Und klar kann man das so ein bisschen negativ auslegen, wie Kai das gerade gesagt hat, mit dem, ja, hey, ich habe mich jetzt entschuldigt, bla, bla. Kann man machen, aber ich finde, es ist auf jeden Fall bedeutend besser als das, was Seth Rollins und Dean Ambrose davor an Programmen gekriegt haben. Und wenn da noch ein gutes Tag Team Match dabei rausspringt, dann bin ich vollkommen d'accord.
Aber glaubt ihr, dass diese Shield Reunion, also weil jetzt momentan ist ja diese Shield Reunion Storyline, das ist ja eher Ambrose und Rollins, die dann da so ein bisschen rumdümpeln.
Ja, das wird aber noch kommen. Das wird sich nachher noch aufdröseln. Der
Also
wird,
ich.
irgendwie binden sie da noch Roman Reigns mit ein. Und wenn es durch einen Knall ist.
Also ich glaube, wir werden auf jeden. Also wir haben ja schon unsere tollen Fantasien da gehabt, Olaf, wir beide. Ich glaube aber, das kommt vor WrestleMania. Also, so wie wir uns das ausgemalt haben mit WrestleMania, ich glaube, das kommt vorher.
Mal schauen. Ich weiß
Survivor
nicht, was.
Series. Also, ja, wir haben es ja schon gesagt, Survivor Series, es wird halt irgendwie passen, ne?
Schauen wir
Weil.
mal, es wird auf jeden Fall eine Shield Reunion mit allen dreien geben. Aber aktuell tut es auf jeden Fall, wie auch Olaf gesagt hat, Dean Ambrose und Seth Rollins richtig gut zusammen. Also, und auch, es ist ja nicht eine Geschichte, dass sie jetzt auch sofort jetzt Freunde wieder sind, sondern wenn sie sich nicht gerade umarmen im Ring, sondern es baut sich ja aktuell auch so langsam auf, dass die beiden jetzt sich wieder annähern. Ich finde das eigentlich ganz gut gemacht.
Ja, ich finde, damit kann man auch ganz gut leben. So, zum Abschluss unserer, weil wir werden garantiert noch sehr, sehr oft über Shield Reunion oder sonst irgendwas reden, dass wenn wir bis zum SummerSlam auf jeden Fall nicht müde werden. Ich hätte es gerne noch wenigstens eine Match-Empfehlung hier zu Seth Rollins. Wenn ich Seth Rollins in seiner Blüte und wirklich in Höchstform sehen möchte, was soll ich mal anschauen? Ja, Kai, du zuerst, komm, hau raus.
Wow, Alter. Jetzt so, ja, so, jetzt nehmen wir mal diesen Wrestler, der jetzt schon irgendwie seit 5 Jahren in der WWE ist. Aber was denn so das eine Match, Kai? Sag mal jetzt,
Ja.
innerhalb von 3 Sekunden. Och, meine Güte, ey. Ganz spontan das Royal Rumble Match 2015.
Okay, gegen Lesnar
Und
und
John
John
Cena.
Cena. Shaggy?
Das wäre eigentlich jetzt auch das Match, was ich jetzt hätte als erstes nennen wollen.
Ja, hätte Fahrradkette.
Aber ja, du hast Kai zuerst gefragt. Ja, ich mag
Yes.
das WrestleMania-Match gegen Randy Orton nicht aufgrund des gesamten Matches, sondern auch aufgrund des RKOs. Auf jeden Fall, wie er den auch genommen hat, das war einfach toll.
Ich sag ganz billig, ich nehme einfach das Tag Team Match gegen die Wyatt damals, weil da für mich sehr, sehr vieles Gutes zusammengepasst hat und das war auch mit sehr, sehr vielen Gänsehautmomenten und auch mit sehr, sehr vielen tollen athletischen Geschichten. Ansonsten, viele Matches von Seth Rollins klangen immer auf dem Papier zuletzt leider besser, als sie dann tatsächlich irgendwie umgesetzt worden sind. Aber ich glaube trotzdem, dass wir mit Seth Rollins noch jede Menge Spaß haben werden und mal schauen, wie sich jetzt diese Geschichte mit Dean Ambrose weiterentwickelt. So, damit würde ich sagen, legen wir auch die Karriere des Architekt zu den Akten und gehen über zu unseren Fragen. Ihr wisst, Fragen schickt ihr an fragetatlog.de, unsere E-Mail-Adresse, ansonsten YouTube, Facebook, Twitter. Ich habe auch ja diese Woche bei Twitter, bei Facebook und Twitter nochmal Aufrufe gemacht, da kam auch ganz viel zu rein. Also, da könnt ihr uns Fragen schicken, wir beantworten die dann hier im Podcast und damit würde ich sagen, starten wir mal durch. Und weil der Shaggy heute da ist und der ja Euro-Wrestling-affin ist, habe ich mir sogar eine Frage aufgehoben. Tja. Der Basti Zello hat nämlich gefragt via Twitter, wie findet ihr die online frei verfügbaren Formate der einzelnen Ligen? Also sprich von A wie AskCMJ über F wie Flaming Tables bis W wie die Wonder Show. So Shaggy, du als alter Euromensch, ne? Hau mal raus hier. Schaust du dir die ganzen Sendungen regelmäßig an?
Nein, aber ich schaue mir AskCMJ regelmäßig an, die anderen beiden tatsächlich gar nicht. Ich habe einmal die Alexander-Show gesehen und das andere sagt mir jetzt leider auch nichts.
Das ist von aber der GWP, ich kann es auch nicht.
Aber du hast es dir sicherlich schon mal, zumindest jetzt nach der Frage, schon mal angeschaut. Da kannst du ja gleich was zu sagen. Ich kann auf jeden Fall was zu AskCMJ sagen. Ich finde, das ist ein sehr, sehr feines, schönes, informatives und unterhaltsames Segment, eine unterhaltsame Sendung, die ich mir tatsächlich jede Woche anschaue. Zum einen, weil ich Christian sehr mag und zum anderen, weil ich auch sehe, wie er auch Spaß hat bei den Fragen. Und es kommen ja auch ab und zu interessante Fragen. Das macht einfach Spaß, ihm dazu zu schauen, wie er die Fragen beantwortet. Und er kennt sie ja tatsächlich vorher nicht, sondern er freut sich dann auch immer, wenn die Fragen kommen. Das ist ja schön, schön anzuschauen und wirklich informativ.
Ja. Kai, wie sieht es bei dir aus? Du als Neu-Euro-Wrestling-Schauer, guckst du da mal rein in irgendwelche Sendungen, außer den Top 5, die wir da immer auf unserem Facebook- und YouTube-Kanal haben?
Habe ich heute übrigens wieder auf der Arbeit geguckt, war super. also das Einzige, was ich davon kenne, ist halt AskCMJ, aber da ich halt so ein sehr audiophiler Mensch bin, finde ich es, also in allen Ehren, ich finde es halt sehr schwer, mir das anzugucken, weil ich die Soundqualität einfach sehr anstrengend finde, um das über längeren Zeitraum zu gucken. Ich mag dieses Prinzip, weil ich ja auch ein Fan davon bin, dieses Improvisierte und hier und da mal ein bisschen off-topic und da mal labern. Aber also ich finde, das ist einfach sehr schwer anzuhören, weil die Soundqualität echt nicht gut ist.
Mhm. Ja, bei mir ist es auch, also ich habe da ähnliche Schaugewohnheiten. Also AskCMJ gucke ich mir eigentlich auch, da warte ich tatsächlich montags auch drauf. Also da freue ich mich auch drauf. Weil ich finde, dass Christian natürlich eine ganz andere Art hat, wie er Wrestling schaut, als wir das haben. Und sprich, wenn er über aktuelle Sachen redet oder auch wenn er über WXW scheinbar interne Sachen redet, das finde ich immer interessant. Und Christian ist halt eben auch jemand, der Dinge gut in Worte fassen kann, muss man sozusagen. Das können nicht alle. Ich habe mir Flaming Tables von der GWP mal angeschaut und die Wonder Show hatte ich mir auch mal angeschaut. Aber ich muss leider sagen, dass, also man sagt ja schon, dass deutsche Wrestling-Promos generell schwierig sind. Aber das hat alles für mich so den Charme von Laientheater und das, ich kann mir das leider nicht anschauen. Und das geht mir auch bei anderen Promos so. Aber hier, also Flaming Tables ging halt für mich gar nicht. Ich habe da mal ganz kurz reingeschaut und das ist nicht böse gemeint, aber das hat mich überhaupt nicht erreicht und war auch in der Produktionsweise einfach so simpel, das geht nicht. Und die Wonder Show hatte irgendwie so ein bisschen Trash-Charme, weil Alex Wonder ja auch diesen besonderen Charakter hat. Aber das ist nicht meins. Ich weiß, manche mögen das. Es ist nicht meins. Ich bin da auch. Das ist COW, oder, Shaggy?
Alex Wonder?
Ja.
Ich glaube.
Ich meine ja. Aber ich bin da jetzt auch nicht so 100% in der Materie drin. Insofern sage ich mal, ich finde es gut, dass die Ligen versuchen, oder die Promotion versuchen, da sowas auf die Beine zu stellen. Und ich glaube, schaden kann es nicht, einfach um die Fanbase irgendwie zu erreichen. Andererseits muss man sich halt.
Erreichen ja auch ihre Fans. Und das finde ich eigentlich eine gute Sache. Ich finde es auch gut, dass sich da die deutschen Ligen quasi so präsentieren. Das ist auf jeden Fall gut für die Fans und eine interessante Sache.
Eben, und vor allem, man muss ja auch mal sagen, also jeder hat mal klein angefangen. Wenn man sich heute die alten Shotgun-Folgen von WXW anschaut, wo er Christian auch gerne wieder drüber lacht, wenn er erzählt hier, weißt du eigentlich, wir haben hier die Moderationsgeschichten haben wir hier vor der Raufasertapete gemacht und unser Spot war eigentlich hier eine Ikea-Lampe, so in etwa. Jeder fängt mal klein an und ich glaube, was wichtig ist, ist, dass gerade die deutschen Promotions versuchen, das immer professioneller aufzuziehen und immer an sich zu arbeiten. Und Flaming Tables ist halt für mich was, wo man das Gefühl hat, so ja, okay, das probieren halt gerade ein paar, weil der Wonder Show, da sind sie schon einen Schritt weiter, das ist mit Greenscreen und hier und da ein bisschen komplexer und AskCMJ ist zwar, Kai hat es gerade so ein bisschen angesprochen, klar ist das nicht perfekt, aber das geht schon in die richtige Richtung, sagen wir es mal so.
Ja, klar, das stimmt. Also ich sage ja nicht, dass es scheiße ist. Es ist einfach nur, dass ich es einfach schwierig finde, weil die Audioqualität verbesserbar ist.
Ja.
Aber ich höre Christian sehr gerne zu, wenn er redet. Also ich mag Christians Stimme und ich mag die Art und Weise, wie er redet einfach. Ich höre ihm sehr gerne zu.
Ich war auch immer ein großer Fan von der Pro Wrestling Anderswelt damals, von dem Podcast. Und der hat zwar auch eine schlechte Tonqualität gehabt, aber ich habe die Geschichten, die da Taz und Christian erzählt haben, ich habe mich da weggeschmissen einfach. Und Christian kann man gut zuhören, wenn er über Wrestling redet, um es mal so zu sagen.
Das ist richtig, das kann man auf jeden Fall. Und ich war auch ein Fan von Pro Wrestling Anderswelt. Das war quasi mein erster Wrestling-Podcast, den ich so wirklich längere Zeit gehört habe. Und über diese Pro Wrestling Anderswelt bin ich auch darauf gekommen, die WXW nach Fulda zu holen. Christian hatte damals gefragt, gibt es denn nicht irgendwie Lokalveranstalter, die das machen wollen? Und so bin ich quasi auch in den WXW-Zirkus reingekommen, erstmal über einen Podcast.
Okay. Ja, also ich bin ein bisschen schade, ich finde es ein bisschen schade, dass man die Podcasts jetzt nicht mehr irgendwo abrufen kann. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber naja. Lass mal weitermachen hier. FriendBubble85 fragt via Twitter, könnt ihr allgemein mal über die Rolle der Referees sprechen? Gab es da Veränderungen im Laufe der Zeit? Ja, mal so ganz grob formuliert, es gab natürlich auch mal verschiedene Referees und verschiedene Referee-Charaktere. Also wenn man so in die frühen 90er zurückblickt, da gab es ja dann Leute wie einen Joey Morella zum Beispiel, wenn ich mir jetzt nicht komplett vertue, warte, oder verschmeiße ich jetzt durcheinander, aber es gab auf jeden Fall einen Earl Hebner, der energischste Referee war, der auch die Wrestler angegangen hat. Wie hieß dieser andere Referee, der war nochmal, der notorisch blind war? Das habe ich nur aus dem frühen 90er WWE-Programm. Wer war das nochmal? Ja, Kai, was hast du denn noch zum Thema Referees beizutragen? Hast du das Gefühl, dass die Referees verändert haben? Also bei mir ist es halt so, dass ich das Gefühl habe, dass zumindest in den letzten Jahren versucht man halt eben Referees mehr wie im Sport einzusetzen. Sprich, Referees dürfen auch mal Fehler machen. Referees dürfen auch mal, sind dann auch dazu angehalten worden, dass sie zum Beispiel Three Counts durchzählen an bestimmten Stellen. Wie siehst denn du das?
Das ist ja die Frage, wie er das meint. Meint er jetzt quasi die Rolle des Referees als, was ist der Referee für einen Charakter oder was macht er? Weil, also so an sich ist er erstmal der Koordinator teilweise, wenn Leute am Boden liegen, oder der dir halt damals die Rasierklinge zugesteckt hat, oder halt heutzutage der deinen Auer irgendwie untersucht
Das
und das
stimmt.
Match schon anhält. Aber an sich ist halt Referee, also ich merke das auch, jetzt gerade bei diesem Two of Five Live-Kram, wenn ich habe, hat man es gemerkt, dass sie häufiger versuchen, wie du schon gesagt hast, dass es eher so nach Sport aussieht. Dann werden halt mal irgendwie die Kämpfe abgetastet, so dass der auch irgendwie keine Waffen oder irgendwie oder irgendwelche anderen Sachen dabei hat in seinem Knieschutz oder sowas. Also das ist quasi dieses, sie versuchen halt trotzdem mit den Referees auch ein bisschen diesen Realismus aufrechtzuerhalten und auch irgendwie, dass dann mal der zweite Referee da ist oder auch, dass quasi bei einem Rumble dann ist irgendwie an jeder Seite ein Referee, damit auch auf keinen Fall was entgeht, aber trotzdem dieses, der Referee macht halt auch Fehler, so wie wir es dann irgendwie jetzt bei einem AJ Styles und Kevin Owens oder sowas sehen zum Beispiel.
Ja, man hat schon das Gefühl, dass man eben da so ein bisschen mehr den Sport simulieren möchte und dass man die Referees da so ein bisschen mehr reinbringen möchte. Grundsätzlich hast du natürlich recht. Ich meine, ein Referee hat nicht nur die eigentliche Aufgabe hier zu zählen oder sonst irgendwas, oder der hat eben beim Wrestling auch, ihm kommt zusätzliche Aufgaben bei, wie hast du es gerade erwähnt, ne? Verletzungen, der hat ja auch immer einen Knopf immer heutzutage, also sprich, die kriegen da auch teilweise noch Matchergebnisse spontan übermittelt und solche Geschichten. Also den
Das
kommt da schon.
Scheiße.
Ja, es ist aber so. Die geben dann quasi das, was in der Gorilla Position entschieden wird, geben die dann quasi an die Wrestler im Ring weiter und solche Sachen. Ja, also das gehört auf jeden Fall damit auch dazu. Lass mal weitermachen hier. Der Michael Walter fragt via YouTube: Ich höre mir jetzt seit einigen Monaten euren Podcast an und finde ihn durchaus interessant. Danke dafür, auch wenn wir nicht nur durchaus interessant sind, sondern ziemlich, hoffe ich doch. Er fragt sich aber, ob man sich nicht den Spaß nimmt, wenn man ein Match zu sehr analysiert. Sollte man sich quasi, wenn wir jetzt in unseren Reviews darüber sprechen, sollte man sich ein Event nicht zweimal anschauen, also einmal unbedarft und beim zweiten Mal im Analysemodus?
Ich
Kai,
mach's
wenn du,
umgekehrt.
ja, wenn, ich wollte gerade fragen, wenn du, wenn wir eine Review anstehen haben, wie gehst du da vor?
Also ich finde schon, das habe ich dir auch schon gesagt, ich finde schon, dass du teilweise zu analytisch rangehst. Da habe ich dir auch schon mal gesagt.
Hast du?
Beispiel irgendwie wie letztens Usos und New Day.
Richtig, ja.
Und zwar ist es halt bei mir so, dass ich momentan, ich gucke jetzt ja quasi jedes Event zweimal. Ich gucke es ja einmal alleine oder halt einmal alleine für den Podcast und danach mit meiner Freundin. Und beim ersten Mal, wenn ich es halt für den Podcast gucke, achte ich schon so ein bisschen mehr darauf, so, ah, oh, hier, wie ist das gebuckt und sowas. Ja, das ist teilweise sehr behindert, dass man das macht. Man macht sich auch sehr, sehr viel kaputt damit, sehe ich ein.
Pfui.
Aber nichts, also, aber es macht mir, also ich sag ganz, also es macht mir auch teilweise Spaß, Smart Mark zu sein. Weil, wenn mich dann was überrascht, dann überrascht mich das halt richtig. Oder wenn ich da mal irgendwie in einem Match drin bin, dann bin ich da auch richtig drin. Zum Beispiel, als ich vorhin Nakamura gegen Cena geguckt habe, dann am Anfang guckst du so, ah ja, hier ein bisschen und dann ist das denn gut, ist das schlau, was machen die da? Aber dann bin ich auch irgendwann an dem Punkt, da bin ich so drüber, da bin ich auch nur noch im Match drin, da bin ich dann nur noch Fan. Und das ist halt auch geil. Aber häufig kann ich auch einfach befürworten, dass man sagt, man kann sich Events auch zweimal angucken. Gerade den Rumble 17, der ja so oft irgendwie zerrissen wurde, wo alle gesagt haben, und da kommt Kenny Omega und Samoa Joe und dann kommt irgendwie noch Vince McMahon als Nummer 31 rein und gewinnt das Ding. Wo wir alle irgendwie ein bisschen enttäuscht waren. Aber als ich dann ein zweites, drittes Mal geguckt habe, habe ich gemerkt, okay, der hat trotzdem eigentlich sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Ich gehe die Sachen immer ein bisschen anders an. Also ich schaue sie mir tatsächlich meistens nur einmal an. Also außer es sind halt wirklich ganz besonders wichtige Matches, dann gucke ich mir auch ein zweites Mal an. Aber ich schaue mir das auch erstmal unbedarft an. Und zwar bei diesem ersten Durchlauf quasi. Und danach denke ich darüber nach. Und dann fallen mir erstmal so Sachen auf. Und dann mache ich mir Notizen halt dazu. Also so verarbeitet mein Gehirn das dann in irgendeiner Form. Aber es ist jetzt nicht so, als ob ich. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt überanalysiere. Ich habe zum Beispiel diese New Day und Usos-Geschichte. Ich glaube, das hängt mir jetzt gerade so ein bisschen hier hinterher. Aber da habe
Ja.
ich einfach nur, nee, aber da habe ich nur aufwerfen wollen, was man halt eben auch über diesen Kampf denken kann. Also ich fand ihn trotzdem unterhaltsam. Und es war auch der Kampf, wo ich gesagt habe, so ja, der hat mir Spaß gemacht. Ne? Aber klar, im Idealfall hat man eben dann genug Zeit, um sich das zweimal anzuschauen. Andererseits, man muss sich auch nicht jeden Kampf zweimal anschauen, um die Quintessenz daraus zu
Das nicht.
filtern.
Was ich aber wirklich gemerkt habe, ist, dass wir oder auch gerade ich bei dem AJ Kevin Owens Match einfach krass überanalysiert habe,
Das
um es
hast du
jetzt
letztes Mal ja
mal
auch gesagt,
in
genau.
diesem Begriff zu bleiben, dass ich mir das selber auch dann irgendwie im Nachhinein ein bisschen kaputt gemacht habe, weil ich gesagt habe, so, warum der Ref-Bump, was hat das für einen Sinn gemacht, warum war der jetzt da? Und im Endeffekt war es so, ja gut, er war halt da.
Ja. Ja, Shaggy, übergeben wir dich einfach mal oder hast du auch irgendwas dazu? Überanalysierst du auch die Matches?
Nein, ich überanalysiere und analysiere die Matches eigentlich gar nicht. Ich schaue mir das einmal an in der Regel und freue mich und das reicht mir.
Ja, dann machen wir weiter hier. Der Burger fragt via YouTube, was sagt ihr zu den Gerüchten über einen möglichen Shake-up, bei dem auch Athleten zu SmackDown geschüttelt, zu NXT geschüttelt werden könnten? Oder stimmt doch das Gerücht des der bezüglichen Entlassungswelle? Spielt doch mal ein bisschen Fantasy-Booking. Also sprich, wer könnte da aus dem Main-Roster nach NXT geschüttelt werden? Wann, wie und überhaupt? Shaggy, was kannst du dir vorstellen? Was passiert da?
Ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt schon wieder zu einem Shake-up kommen wird. Das werden wir sehen. Wenn, dann wird es ja nach dem SummerSlam sein. Ja, wäre doch interessant, aber ist aktuell auch noch nicht, finde ich, wirklich nicht notwendig. Würde vielleicht SmackDown ein bisschen gut tun, wenn sie da wieder mal ein paar namhaftere Leute bekommen. Aber so wirklich notwendig ist es nicht. Und zum Thema Entlassungswelle, die hatten wir dieses Jahr ja noch gar nicht. Und aufgrund der ganzen Einsparungen, die die WWE momentan irgendwie hat, könnte es ein paar Leute treffen. Das kann ich mir schon auch eher vorstellen, dass das kommen wird. Und
Wen denn? Das.
auch hoffentlich nicht Aiden English.
Das glaube
Nicolas
ich
auf
nicht.
jeden
Der ist ja
Fall.
gerade on a roll.
Ja. Liegt mir ferner, jetzt Leuten eine Entlassung zu wünschen. Also ich würde da jetzt eigentlich keinen Namen nennen wollen, von dem ich hoffe, dass er entlassen wird. Das
Okay.
hoffe ich für keinen, ganz ehrlich. Aber wir können gerne, nachdem ihr diese beiden Fragen schon beantwortet habt, noch ein bisschen Fantasy Booking spielen und ein paar Namen verschieben. Aber beantwortet ihr erstmal diese beiden Fragen.
wir haben so eine ähnliche Frage haben wir schon beim letzten Mal schon gestellt bekommen. Also ich glaube auch, dass wir noch nicht unbedingt einen Shake-up brauchen, aber ich glaube, dass nach dem SummerSlam trotzdem da ein paar Leute von NXT hochrücken werden. Also ich glaube, dass ich kann mir vorstellen, dass die Authors of Pain hochrücken. Ich könnte mir vorstellen, dass oder ich bin mir relativ sicher, dass Asuka hochrücken wird. Und ich könnte mir genauso gut vorstellen, dass jemand wie ein Apollo Crews wieder runtergeht. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass ein Ty Dillinger wieder runtergeht, weil man mit dem aktuell nichts anzufangen weiß. Und ja, vielleicht auch die Ascension wieder zurück. Ich weiß es nicht. Also Kai, wie siehst du das?
Ja, also ich habe ja letztes Mal schon gesagt, dass ich es das halt irgendwie schade finde, also was heißt schade, aber es ist ja immer ein bisschen blöd, wenn du deinen Call-up bekommst. Ich habe ja diesen Enzo Amore-Vergleich gebracht, wo dann irgendwie da unter Tränen sagen so, boah, danke, danke, danke und dann auf einmal werden sie doch wieder runtergeschickt. Ist halt irgendwie schade, aber ich glaube auch, dass es manchen Leuten irgendwie besser tun würde und ich glaube auch ganz ehrlich, dass manche Charaktere dazu gemacht sind, nur bei NXT zu funktionieren. Zum Beispiel, also ich weiß, also weil die Ascension, die war ja eigentlich auch Ascension-mäßig over bei NXT.
Ja, auf jeden
Und
Fall.
ist halt auch immer die Frage, wie sehr liegt's am Booking und wie sehr liegt's am Gimmick. Ich glaube auch, die Ward Villains, die hätten niemals over sein können bei in den Main-Shows, weil das
Ja.
einfach ein zu komisches Gimmick ist. Da gibt es halt auch wieder Leute wie Ty Dillinger oder sowas, der mit seinem Gimmick, weil es halt so simpel ist, mit diesem Ten Chant, so ein Potenzial hat einfach, weil das hat einfach so ein Yes-Chant-Potenzial. Da wird dann aber einfach dieses besagte Potenzial nicht genutzt. Und dann wäre es irgendwie schade, so einen wieder runterzuschicken, obwohl es ihm vielleicht sogar besser tun würde.
Aber ihr schickt so viele
Ganz.
Leute runter und das Roster ist doch eh so klein. Das heißt, wir müssen aber ganz viele Leute hochschicken. Asuka ist auf jeden Fall ein
Ich
Name,
habe
von dem ich, ja genau, Asuka ist ein Name, von dem ich auch glaube, dass sie sicherlich nach dem Summer Slam hochkommen wird. Auch die Authors of Pain sind meiner Meinung nach und wären auch eine Bereicherung für das Hauptroster, so wie
jeden
sie sind.
Fall.
Dann
Ja,
aber zu
lass uns mal.
SmackDown.
Ja,
lass
Sanity
uns.
werden auch hochkommen.
Ja, aber
Dann
das
hast du
glaube ich
keine
noch
Tech
nicht.
Teams mehr.
Genau, da hast du bei keine Tag Teams mehr bei NXT, das glaube ich nicht. Es wird noch ein bisschen dauern, bis die hochkommen. Lass uns noch mal ganz kurz zum aktuellen Geschehen hier. Sowohl der Peter Martinez fragt über Facebook, als auch der Muggelige über Twitter fragen uns zur aktuellen Fehde zwischen AJ Styles, Kevin Owens, dem US-Title und Shane McMahon. Also der Muggelige fragt, wie uns die Stipulation beim SummerSlam gefallen wird. Sprich, da gibt es ein Special Referee Match mit Shane McMahon als Special Referee und Peter fragt uns einfach ganz global danach, wie wir das aktuelle Geschehen sehen. Also diese Fehde scheint momentan zu bewegen. Wie gefällt euch das aktuell und was erwartet ihr von dem SummerSlam Match? Kai, du ganz schnell zuerst.
Super, perfekt, ich liebe es. Du kannst sagen, was du willst, ja, hier Titelwechsel, oh, zu häufig, Titel entwertet und da, ich meine, ich habe ja selber ein bisschen rumgekackt und gesagt, oh, AJ Styles gewinnt und dann verliert und dann so ein dummes und der Ref-Bump. Aber ganz ehrlich, das polarisiert und ich habe halt mega Bock, das zu sehen und zu wissen, wie es weitergeht. Und ich bin auch sehr gespannt, wie dann Shane eingebunden wird. Also, das ist eins der Matches, wo ich mich mit drauf am meisten freue beim SummerSlam. Und ich glaube auch, dass da Kevin Owens und AJ nochmal. Also wir haben ja alle gesagt, die haben sich so ein bisschen zurückgehalten. Das waren halt alle so komische screwy Finishes. Und ich glaube schon, dass wir dann beim SummerSlam dieses Match sehen, was wir endlich alle sehen wollen.
Ich glaube halt, dass die drei da ja dann eine gute Geschichte erzählen können. Ne? Also Shane McMahon und Kevin Owens haben jetzt ja schon so ein bisschen, die geraten ja immer wieder aneinander und wir stoßen sich da in den Kopf. AJ und Shane haben halt auch eine Geschichte, logischerweise durch WrestleMania. Ich finde auch, dass AJ und Kevin Owens haben irgendwie eine gute Chemie zusammen. Nicht perfekt, aber eine gute Chemie. Und ich glaube, dass die drei in Kombination eine schöne Geschichte erzählen können. Shaggy, was denkst du?
Ich sehe das auch so wie Kai. Ich glaube schon, dass die beiden auf jeden Fall noch eine Schippe drauflegen werden und das möglicherweise das beste Match der beiden gegeneinander sein wird. Ich freue mich auch drauf. Mich hat es ein bisschen überrascht, weil ich eigentlich damit gerechnet habe, dass wir beim SummerSlam tatsächlich Kevin Owens gegen Shane McMahon sehen. Aber aufgehoben ist nicht aufgeschoben. Nee, umgekehrt. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. So rum. Also das Match wird kommen und sicherlich wird es den Engel in dem Match dann vielleicht auch noch geben. Ich freue mich auf das Match sehr.
Das stimmt. Machen wir noch zwei schnelle. Der Yannick fragt via Facebook: Findet ihr auch, dass bei Raw gerade Leute wie Finn Bella total verschwendet werden? Der hat sich da auch ein bisschen drüber aufgeregt, dass der gute Finn gegen so jemanden wie Elias Samson
Ohne
da die.
Samson.
Was? Stimmt, jetzt heißt er nur Elias. Dass er da die Gitarre über den Kopf gekriegt hat und sich mit dem darum ärgern muss. Findet ihr, dass Finn Bella aktuell verschwendet wird? Ich finde es nicht, weil ich finde, den muss man auch erstmal nochmal wieder so ein bisschen aufbauen nach der langen Verletzungspause und muss erstmal gucken, wo der seinen Platz hat. Das Titelgeschehen ist für mich aktuell voll mit den ganzen großen Jungs und da passt er gerade nicht rein. Deswegen finde ich das Programm jetzt auch mit Bray Wyatt eigentlich so ganz angemessen. Shaggy, du zuerst.
Ich
Verschwendet?
glaube, ne, gar nicht. Ich glaube nicht, dass er geparkt wird, sondern ich glaube, man will erstmal austesten, wie das jetzt ist, ob er jetzt lange ohne Verletzung durchstehen kann. Und so ein Programm mit Elias hat Elias sicherlich gut getan, der übrigens auch ein sehr talentierter Mann ist. Ich sehe den auch gerne. Sehr unterhaltsam. Und die Fehde Finn Balor gegen Bray Wyatt, die sie jetzt andeutet, also mit dem Match beim SummerSlam wohl, finde ich schon jetzt interessanter als Bray Wyatts Fehde gegen Seth Rollins. Oder Bray Wyatts Fehde gegen Randy Orton. Also ich glaube, die beiden auch ein spannendes Match auf die Beine stellen können. Und vielleicht sehen wir ja auch den Demon da wieder. Und ich glaube,
Das
dass
glaube
Finn
ich.
Balor sicherlich früher oder später wieder im Main Event, im Titelgeschehen eingreifen wird und sicherlich sich auch den Titel holt. Das ist einer, auf den die WWE setzen wird. Die testen ihn jetzt gerade nur, was für ein Durchhaltevermögen er hat. Und dann kommt wird er wieder on top gepusht, ganz sicher.
Genau. Ja, Kai, was denkst du?
Ich fand den Moment einfach so geil bei Raw, als dann quasi dieser Herzschlag kam und dann diese Demon-Farbe und als dann Balor im Ring stand. Das hat Potenzial, definitiv. Also, Bray Wyatt-Fäden sind ja immer ein bisschen kritisch, aber bis jetzt gefällt mir das erstmal mit Wyatt und Baylor sehr, sehr gut. Ich hoffe, das geht auch weiter so in die Richtung. Und da wird nicht gesagt, ich bin der Demon King und ich komme dann, sondern dass das immer noch so ein bisschen, dass WWE diesmal ein bisschen diesen Mythos beibehält, den dieses Gimmick mit sich bringt.
Ja, ich hoffe, ja, wir werden es sehen, aber ich denke auch, dass das eigentlich eine ganz gute Fehde werden könnte und ich finde auch, dass sie von der Art her eigentlich ganz gut zusammen funktionieren, auch mit dem Demon, vielleicht kann man da ein bisschen was Okkultes draus machen. Der Peter Nakamura fragt via Facebook, wen wollt ihr als nächstes als WWE oder Universal Champion sehen? Der Peter hätte gerne Braun Strowman bei Raw und AJ Styles bei SmackDown. Unterschreibt ihr das, Kai?
Braun Strowman, ja, definitiv. Und Nakamura oder AJ
Okay.
bei SmackDown. Ich glaube ja, dass Nakamura gewinnt und Baron Corbin eincasht. Für den Heel-Moment.
Ja, da geht es auch gerade drum. Also dieses Gerücht geht ja gerade rum. Shaggy, wie siehst du das? Wen willst du als Champion sehen?
Ich würde natürlich auch gerne Shinsuke als Champion sehen, aber ich glaube, dass tatsächlich vielleicht Baron Corbin kurz bevor Shinsuke den Titel gewinnen wird, eincashen wird schon. Und so das Match beendet wird. Das wäre auch ganz spannend. Und dann haben
Okay,
wir
wobei,
Shinsuke als Jäger.
das
Und
wäre auch spannend.
bei Raw hätte ich auch gern Braun oder Samoa Joe als
Ah,
Champion.
verdammt. Ich wollte auch Samoa Joe sagen. Ich fände Samoa Joe fänd ich auch spannend, aber ich glaube eher, dass es Braun werden könnte. Andererseits, ob das so passt, ich weiß es auch nicht. Aber ich schließe mich da dem Peter an. Ich fände auch AJ nochmal ziemlich spannend, aber ich glaube eher, dass wir da auch einen guten Herrn. Na, wie heißt der? Corbin ganz oben mitmischen sehen werden. Der Tobi fragt noch ganz letzte Frage. Also nach dem Motto, er hat jetzt die Card gelesen, also mit Randy Orton gegen Rusev und auch hier AJ gegen Owens nochmal und so weiter und so fort. Er findet die Card ein bisschen underwhelming für den SummerSlam. Wie seht ihr das denn? Kai, bist du hyped für den SummerSlam?
Ich finde die Card bis jetzt mega. Also klar, du, ja, Randy Orton gegen Rusev und so brauchst du jetzt nicht zwingend. Aber AJ finde ich mega. Ich habe auch ganz ehrlich Bock auf das WWE-Titelmatch. Also hat Shinsuke gegen Jinder Mahal. Weil das, also wer hätte gedacht, wer hätte vor 3 Jahren mal gedacht, dass Shinsuke Nakamura gegen Jinder Mahal um den WWE-Titel beim SummerSlam kämpft.
Das
Das
ist
ist einfach an
richtig.
sich geil genug. Und also jetzt mal ganz ehrlich, allein dieses Fatal 4-Way-Match wird ein Grund einzuschalten.
Ja.
Und dann noch Ambrose und Rollins um den Tag-Team-Titel höchstwahrscheinlich. Auch fantastisch. Also, Tobi, komm. Ne? Das klären wir nochmal.
Shaggy, wie siehst du das? Hast du Bock auf
Klar,
den SummerSlam?
ich habe total Bock auf den SummerSlam. Klar sind da ein paar Matches dabei, die wir auch schon gesehen haben. Aber es sind auch ein paar Matches, die wir noch nicht gesehen haben. Und selbst die anderen, wenn, ich glaube, das wird ein top-großes Ereignis. Und ich habe vor 3 Jahren tatsächlich schon gedacht, dass wir Shinsuke Nakamura irgendwann um den WWE-Titel kämpfen sehen.
Ja, aber
Aber
nicht gegen
nicht.
Jinder Mahal.
Nee, das habe ich
Genau.
tatsächlich nicht gedacht. Das glaube ich immer noch nicht. Das hat sich
Ja,
immer noch nicht gesetzt bei mir.
ich bin auch so ein bisschen zwiegespalten, was die Card angeht. Also ich habe die auch heute Morgen gelesen, ich war einen Tag unterwegs und habe mir da auch gedacht, so ja, so richtig riesig klingt das jetzt noch nicht, aber ich glaube halt schon, dass man aus den Fäden, die man da hat, das Maximale rausholen kann. Und damit schließe ich dann auch die Podcast-Runde, weil die Zeit drängt ein bisschen und der Kai muss ins Bett. Wir nehmen den
Ja, muss
Podcast hier
Popo
schon etwas.
machen. Der
Genau, der
Kai ist
Kai
auch schon
muss
noch
Ruhe machen.
klein.
Genau, und deswegen würde ich sagen, beschließen wir den Podcast. Wir haben noch jede Menge Fragen übrig, die nehmen wir einfach im nächsten Podcast mit rein. Weil es beginnen ja auch jetzt schon die SummerSlam-Wochen eigentlich. Und nächste Woche geht es dann mit dem ersten Thema los. Das wird eine Art Ranking werden. Habe ich mir heute ausgedacht. Ich bin mal gespannt, wie das wird. Es geht dann um die besten SummerSlam-Performer. Sprich, da sprechen wir mal durch. Wer hat die besten Leistungen gebracht? Wer hat die besten Matches abgeliefert? Vielleicht auch. Wer hat die schlechtesten Matches abgeliefert, die kuriosesten Auftritte gehabt? Da werden wir einfach mal so ein bisschen noch die Cards der SummerSlams beleuchten, nachdem wir letzten Jahr ja die besten SummerSlam-Momente aufgeschrieben haben. Wenn wir jetzt mal auf die Wrestler im Spezifischen eingehen, da werden wir mal sehen, wer sich da hier zusammenfindet. Ich bin auf jeden Fall mit dabei und da kriegen wir schon eine gute Mannschaft zusammen, denke ich mal, und machen uns da ein bisschen Lust auf den SummerSlam. Und bis dahin würde ich sagen, danke Shaggy und danke Kai für ganz viel Zeit, auch zu später Stunde, während draußen es schon dunkel ist. Und damit würde ich sagen, machen wir hier einen Deckel drauf. Ausgabe 110 ist im Sack. Ich sage, wir hören uns nächste Woche zum Wochenende wieder. Mach's gut, bis dahin. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Nerdlock, der Pro Wrestling Podcast.